Wir wollen blicken auf den 5. Spieltag in der Männer-Bundesliga.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Bei mir ist Charlotte Bruch. Hallo Charlotte.
Hallo.
Schön, dass du da bist und auch schön, dass Marc Sanders da ist.
Hi, grüßt euch.
Mein Name ist Caroline Kipper. Ich vertrete heute Max Jakob Ost und ich würde sagen, damit legen wir auch los. Das erste Spiel, wir beginnen direkt mit der Partie vom Freitagabend. Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Bayern makellos in die Saison gestartet. Bremen hat am vergangenen Spieltag 0-3 verloren gegen Freiburg. Die Aussicht bei Bayern war jetzt nicht viel besser. Und so beginnen bei Bayern auch ein paar andere Spieler. Es springt Tom Bischoff für Kimmich ein, der kurzfristig ausgefallen ist. Ansonsten sind auch noch Upamecano und Ulisse und Gnabry neu auf dem Platz. Auf Werder-Seite muss sich Mio Backhaus kurzfristig mit einer Schulterverletzung krank melden. Dafür springt im Tor Karl Hein ein geliehener Torwart von Arsenal. In der 5. Minute geht es direkt so los, wie man es erwartet hatte. Friedel mit einem Fehlpass und so ist die erste riesige Chance der Partie bei Harry Kane. Aber Karl Hein hat im Tor aufgepasst. In der 22. Minute gibt es dann ein Offensivfoul von Ulisse, das nicht geahndet wird und mit dem 1-0 enden wird. Denn die darauffolgende Ecke trudelt über das Knie von Diaz ins Tor. Das Tor wird aber am Ende offiziell Jonathan Tah gegeben. In der 39. Minute verhindert Friedel dann noch das frühzeitige 2-0. Allerdings Friedel dann kurz vor der Pause als Pechvogel, als er einen Elfmeter etwas unglücklich verursacht. Den macht Kane gewohnt cool rein. Und so geht Werder mit der Hypothek von 2-0 in die Halbzeit. Da hat tatsächlich auch Mbangula in der 55. Minute mal etwas Platz. Es ist auch schön gespielt und von Sugawara abgeschlossen, aber dann von Stay zu schlecht. Dann im Nachschuss. Werders gute zweite Halbzeit wird dann in der 65. Minute zu einem Ende gebracht, weil Werder macht natürlich auf. Das 3-0 wird eingeleitet von Neuer. Es ist ein schöner Spielzug. Leimer auf Diaz, Diaz auf Kane. 3-0. In der 85. Minute macht Kimmich noch einen Fehler und Boniface ein Abseitstor, das dementsprechend nicht zählt. Und so kann 2 Minuten später Konrad Leimer zum 4-0 Endstand einschießen. Es ist schön vorbereitet von Tom Bischoff und dann legen wir doch jetzt mal los mit der Spielanalyse. Ihr habt die Partie beide gesehen. Legen wir los mit FC Bayern. Sehr dominant von beiden. Was sagst du, Charlotte? Sind sie so gut, wie es die Zahlen sagen, nach den fünf Partien?
Ja, also ich würde sagen, die haben gerade eine richtig gute Phase. Ist wie ein bisschen wie letzte Saison. Ich habe es nochmal nachgeschaut, da hat Werder schon auch in der Hinrunde 0-5 kassiert, allerdings damals im Weserstadion. Das war auch so eine Phase, wo Bayern einfach schon sehr gut in der Saison war von Anfang an und einfach die spielen halt mit einer krassen Intensität, sind sehr dominant mit Ball. Also jeder, der da auch gerade irgendwie neu reinkommt, wie so ein Tom Bischoff zum Beispiel oder Harry Kane, der auch mal eine etwas andere Rolle spielt, indem er ein bisschen zurückgezogen agiert. Oder natürlich Konrad Leimer, der wieder an Toren beteiligt ist. Da funktioniert gerade sehr viel und von daher würde ich sagen, sind sie so gut, wie das Ergebnis ahnen lässt.
Es sind jetzt 15 Punkte und 22 Tore aus 5 Spielen. So gut ist Bayern noch nie in die Saison gestartet. Wir hatten eine Neuerung, dass Kimmich rausrotiert wird, kommt jetzt eher nicht vor. Es war jetzt bei dem Spiel einem kleinen Wehwehchen geschuldet, nichts Schlimmeres. Marc, wie würdest du sagen, hat sich das Spiel ohne Kimmich und mit Tom Bischoff verändert?
Ja, also ich glaube, dass Tom Bischoff mit Sicherheit nicht ganz so präsent ist im Spiel, wie es Joshua Kimmich sonst ist. Also ich finde, man hat schon gemerkt, dass er enormes Potenzial hat und mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler wird. Ich finde, was er halt deutlich mehr mitbringt, ist eine Dynamik im Zwischenraum, hat auch deutlich mehr Bindung noch zum Offensivspiel. Ich finde, dass Kimmich halt häufig so ein bisschen die Quarterback-Rolle einnimmt, dass er viel vorbereitet, viel strukturiert. Und bei Bischoff hatte ich schon so eher das Gefühl, dass er ein bisschen mehr ins Verbindungsspiel eingebunden war. Auch dadurch, dass Goretzka halt häufig abgekippt ist im Dreieraufbau. Und ich finde, er hat es gut gemacht. Ich muss sagen, es ist jetzt auch das erste Spiel gewesen, was ich von ihm für Bayern überhaupt gesehen habe. Ich muss sagen, habe ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. Also ich hätte schon gedacht, dass er ein bisschen mehr Anlaufschwierigkeiten hat. Aber steht bei mir auch in meinen Notizen sehr positiv vermerkt drin. Also ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht.
13,2 Kilometer gelaufen, das sind mit Abstand die meisten, 95 Ballaktionen, also die Statistiken sind auch auf seiner Seite. Jetzt ist es schwierig, nach einem 4-0 was Kritisches zu finden, aber man hat gerade so Mitte der zweiten Halbzeit gemerkt, dass Kompany auch unzufrieden war in der Phase, wo Bremen so ein paar Möglichkeiten hatte. Hat einer von euch Zweifel irgendwo?
Vielleicht auf lange Sicht wieder gesehen, weil natürlich durch die Dreifachbelastung oder so war es zumindest in der letzten Saison, ne? Das ist halt ein sehr intensiver Spielstil, für den du wirklich auch natürlich eine Breite im Kader brauchst, alle fit und gut drauf. Und es muss natürlich nicht wieder so kommen, aber in der letzten Saison, finde ich, hat man schon gegen Ende dann gemerkt, dass das so ein bisschen fehlt. Und dann ist zum Beispiel dieses sehr gute Gegenpressing nicht mehr ganz so gut. Aber andererseits, zumindest in der Zentrale, hat so ein Bischof jetzt, finde ich, auch, wie Marc schon sagt, gezeigt, dass er da auf jeden Fall Potenzial hat. Ich finde, er wurde auch im Verlauf des Spiels besser. Also er hat dann Sicherheit gewonnen und hat sich dann auch mal getraut, mal was nach vorne zu versuchen. Legt ja dann auch einen Treffer vor. Aber ja, muss man ein bisschen schauen, dass da alle gesund bleiben. Und Kimmich war jetzt, glaube ich, nur erkältet und hat deswegen erstmal nicht gespielt. Aber aktuell sieht es schon sehr gut aus und man hat jetzt keinen Anlass, irgendwie zu zweifeln. Aber klar, da kommt jetzt natürlich noch viel Belastung dazu.
Ja, es wäre jetzt auch komisch, zu sehr nach dem Negativen zu schauen. Und einen müssen wir noch ansprechen. Marc, Harry Kane, 2 Tore, 100 Tore in 104 Spielen. Was sind deine Cent zu Kane?
Ja, also es ist ja manchmal gerade wenn man jetzt nicht unbedingt Fan vom FC Bayern ist, sondern von einer anderen Bundesligamannschaft, dann muss ich schon manchmal so ein bisschen Neid feststellen, dass ich mir einfach so denke, boah, ich hätte auch gern in meinem Verein einen Spieler, der vielleicht einfach mal so zuverlässig trifft. Aber grundsätzlich ist es schon Wahnsinn. Also auch wie viel er, und ich finde, das geht bei ihm häufig so ein bisschen verloren. Man spricht viel darüber, dass er sich immer mal wieder fallen lässt und sich auch mal tief an Baller holt. Aber ich finde es halt so bemerkenswert, was er auch arbeitet. Also Kompany hat es auch nach dem Spiel nochmal angesprochen. Das geht oft so ein bisschen unter. Klar, der hat 100 Tore in 104 Spielen gemacht, ja. Das zeigt, dass er natürlich viel in der gegnerischen Box unterwegs ist. Ich finde es aber halt besonders bemerkenswert, wenn man sich auch seine Heatmap anschaut, wie viele Wege er dann auch wirklich bis an die eigene Box mitmacht, wie viele Aktionen er mit zu Ende verteidigt, wie häufig er im Spielaufbau auch integriert ist. Also hat er auch in dem Spiel wieder über Großteile des Spiels eher mit Gnabry im Zehnerraum agiert, damit Olise dann halt komplett hoch in der Breite stand, auf der anderen Seite Diaz. Und Bremen hat da definitiv Probleme mit gehabt, weil sie das Zentrum zwar schließen wollten, auch mit den Passoptionen auf Kane und Gnabry, aber dadurch eben dann auf den Flügeln das Thema aufgegangen ist, dass sie häufig Olise nicht daran hindern konnten, aufzudrehen und dann halt mit Boyer aus dem Halbraum die Tiefe attackieren konnten. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, finde ich, es war jetzt, also Bremen war jetzt auch nicht der Maßstab, der bewerten kann, wie gut sind die Bayern wirklich. Also ich finde, da werden noch ganz andere Spiele in der Saison kommen, wo man dann auch bei allem Respekt vor Werder Bremen, aber Gegner mit mehr Qualität sehen wird, wo es dann spannend zu sehen sein wird, ob Bayern auch dort so eine Dominanz in manchen Phasen aufbauen kann. Denn, wie ihr ja schon gesagt habt, auch gegen Bremen gab es diese Szenen, wo dieses Spiel nochmal kippen kann. Also vor dem 3-0 gibt es eine gute Bremer Szene mit zweimal Steilklatsch im Zentrum und der Chance am Ende. Ich möchte nicht wissen, wie das Spiel läuft, wenn da ein 2-1 für Bremen fällt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie es drehen, aber dann wird es auf jeden Fall nochmal enger.
Du hast jetzt schon ganz smooth Werder Bremen angesprochen. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben genug die Bayern-Diskussion über die Bank gehört. Du hast über die Intensität gesprochen. Marc, wenn man die aufrechterhalten will mit der Belastung, das kann interessant werden. Wissen wir jetzt aber noch nicht. Und dann gehen wir doch einfach rüber zu Werder Bremen. Horst Steffen hat gesagt, die Mannschaft befindet sich in der Findungsphase. Das hat man jetzt gegen Bayern auch wieder gesehen in manchen Szenen. Unsicherheiten dabei gewesen und auch in der eigenen Chancenverwertung. Nun hat man auch gemerkt, Werder ist ganz schön froh, dass diese 5 Spiele vorbei sind, die das Auftaktprogramm waren, Entschuldigung, und die wirklichen Knaller kommen jetzt noch. Wenn man etwas für nächste Woche gegen St. Pauli mitnehmen will, ein deutlich entscheidenderes Spiel, Heimspiel gegen St. Pauli. Was kann man daraus ziehen aus dem Bayern-Spiel heute, Charlotte?
Dass man durchaus, also ich finde, Werder ist nicht ganz so gut reingekommen. Er kassiert direkt diese Großchance durch Kane nach dem Ballverlust von Friedl und das hat sich am Anfang, finde ich, durch das Werder-Spiel gezogen, mit, dass sie wollen das unter Horst Steffen immer gerne flach und diagonal durch die Mitte lösen, zumindest Pressing oder genau. Und das ging gegen Bayern aber jetzt am Anfang zumindest überhaupt nicht auf. Also viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten. Und dann haben sie sich aber gefunden und haben sich reingekämpft. Und dann hatten sie eine richtig gute Phase nämlich. Und was dann vielleicht auch positiv stimmt für das nächste Spiel. Es ist dann halt aus Werder-Sicht schon sehr unglücklich, wie das 1-0 zustande kommt. Also ich bin weit davon entfernt. Es gab auch Diskussionen zu dem Elfmeter, den Kane dann reinmacht. Und die 2 Aktionen laufen unglücklich aus Werder Sicht. Das hätte, glaube ich, Bayern aber an diesem Tag jetzt nicht davon abgehalten, da einen Heimsieg einzufahren. Also das war jetzt nicht ausschlaggebend, würde ich sagen. Trotzdem kann man sich darüber ärgern auf jeden Fall. Genau, aber sie haben sich reingekämpft und hatten dann durchaus ihre Chancen. Und ich finde, man sieht sehr oft gute Ansätze bei den Kontern, auch vor allem bei Mbagula. Der hatte zum Beispiel auch, ich glaube, in der ersten Halbzeit war es, lösen sie bei einer Ecke, meine ich, ist auf jeden Fall ein Befreiungsschlag und Mbagula läuft und ist eigentlich schon auf und davon und macht einen ganz schlechten Kontakt und aus dem 2-1 gegen Sascha Boji war es, glaube ich, mit Njima zusammen ist dann halt nichts geworden, aber das, wenn sie das besser ausspielen, das hat sich immer wieder durchgezogen, so ein paar Ungenauigkeiten, die aber trotzdem so ein bisschen gezeigt haben, dass da Potenzial ist und sie hatten jetzt einen sehr schlechten Start in die Saison, aber ich glaube, dass man aus diesem Spiel gegen Bayern durchaus auch positive Sachen ziehen kann. Also ich glaube auch nicht, dass die jetzt völlig unzufrieden waren. Bayern ist aktuell in einer sehr guten Form und natürlich hat Werder 0-4 verloren, aber ganz so schlecht fand ich es gar nicht von Werder. Also
ja, wenn man jetzt auf die Gegentore guckt, dann sind es jetzt in 5 Spielen 14. Das ist eine ordentliche Packung und in 4 Spielen eben mehr als 3 Gegentore. Wie aussagekräftig findest du das, Marc? Und sagt das was über die Abwehr ab? Ich würde nämlich eher auf die Abläufe gucken in dem Fall und würde behaupten, dass da einfach noch nicht alles stimmt.
Ja, das ist natürlich jetzt Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil vor 2 Wochen hat Gladbach 4-0 gegen sie zu Hause verloren. Ich hatte beste Sicht auf dieses Spiel aus der Gladbach-Kurve. Also ich muss sagen, ich finde, Bremen hat dieses Jahr einen extrem spannenden Kader. Und also ich finde, mit Sugawara hat man einen überragend guten Rechtsverteidiger. Puertas hat wahnsinnig Potenzial, Bangula habt ihr schon angesprochen. Dann kommt ein Boniface dazu, der nachweislich auch in dieser Liga funktionieren kann. Und es ist eben so, dass man ja im Grunde genommen in Bremen gerade einfach diesen Ansatz des Fußballspielens ein bisschen neu denkt. Also es geht viel mehr um Ballbesitz, es geht viel mehr um Muster, um Timing, um vor allen Dingen auch Rhythmen im Spiel zu bestimmen. Und ich glaube, wenn man jetzt allein das Programm sieht, also sie haben gegen Frankfurt 4-1 verloren. Gut, anhand der aktuellen Tabellenposition von Frankfurt kann man schon erahnen, dass das nicht ganz so verkehrt ist. Dann haben sie gegen Leverkusen einen Last-Minute-Punkt geholt. Glaube ich, auch ein durchaus positives Spiel. 4-0 Gladbach auseinandergenommen. Und dann kommen eben die Spiele Freiburg und Bayern. Gut, in München kann man 4-0 verlieren. Das passiert auch anderen Teams. Aber ich finde schon, dass man von Woche zu Woche bei Werder definitiv Entwicklung sieht, wenn man das Freiburg-Spiel mal rausnimmt. Und ich glaube, es ist relativ ja wichtig jetzt, wie die nächsten 2-3 Spiele werden. Also wir kennen das alle, es kann halt im Fußball super schnell eine Dynamik annehmen. Und ich glaube, Werder ist zum Glück ein ruhiges Umfeld, auch für einen relativ ja neuen Trainer in der Bundesliga, kann es da schon wichtig sein, dass nicht zu viel Druck drauf ist, sondern dass man wirklich auch dieser Entwicklung ein bisschen Zeit gibt, dass der Kader zusammenwächst und dann glaube ich, dass Werder auch ja durchaus stabil durch die Saison kommen wird.
Ich bin auch eine treue Leserin der Deichstuben-Analyse von Tobi Escher, also Transparenzgründe. Ich halte es mit dem SV Werder Bremen und da hat er eben auch angesprochen, dass Werder die in den Umschaltsituationen, in den eigenen Umschaltsituationen zu unpräzise ausgespielt hat. Und so diese Kleinigkeiten ist dann waren, die Bayern zu gefährlichen Situationen gebracht haben. Das spricht ja dafür, was du sagst, Marc, dass es eher kleine Stellschrauben sind, die sich jetzt noch entwickeln. Ihr habt auch angesprochen, nächste Spiele werden die entscheidenden. Für Werder Bremen steht in der kommenden Woche St. Pauli zu Hause an. Dann reist man nach Heidenheim und danach kommt Union ins Weserstadion. FC Bayern spielt in dieser Woche in der Champions League gegen Paphos auswärts. Dann am Wochenende zu Hause gegen Frankfurt und dann auswärts gegen Frankfurt, pardon, und darauf in Dortmund zu Hause. Also da kommen zwei für Bayern München deutlich richtungsweisendere Spiele als gegen Werder Bremen. So, dann gehen wir weiter zur nächsten Partie. SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Freiburg hat auch einen eher schwierigen Saisonstart hingelegt, schien aber gegen Werder Bremen in die Spur gefunden zu haben und war auch in der Europa League gegen Basel erfolgreich. Tatsächlich ist Freiburg auch die letzten 8 Spiele gegen die TSG Hoffenheim ungeschlagen gewesen. Und so ging das Spiel auch los. Keine 3 Minuten waren gespielt, da war der Ball zum ersten Mal im Tor. Nach einer Ecke spielte Grifo auf Adamu am zweiten Pfosten und Kübler hatte sich da dann super durchgesetzt im Strafraum. Dankert hat erst auf Abseits entschieden, aber der VAR hat dann den Treffer gegeben. Alles korrekt. 10 Minuten später fiel dann aber auch der Ausgleichstreffer durch Aslani. Adubolus Abschlag auf Grifo war dann mit einem Ballverlust verbunden und über rechts griff Hoffenheim dann an und konnte zum mitgelaufenen Aslani querlegen. Das waren für beide Teams die schnellsten Saisontore in dieser Spielzeit. Im Anschluss hatte die TSG etwas mehr vom Spiel. In der 27. Minute gab es dann nochmal eine längere Unterbrechung wegen einer Kopfverletzung. Bernardo und Kübler rauschen da zusammen. Bernardo kommt ein Verband und Kübler, der Torschütze, wird 10 Minuten später raus müssen. Die zweite Halbzeit startet mit vielen Unterbrechungen. Das liegt auch daran, dass beide Abwehrketten gut stehen. Es passiert eigentlich gar nichts im letzten Drittel. In der 67. Minute haben wir dann endlich eine Toraktion. Es ist ein guter Ball von Treu auf Osterhage, aber er braucht ein bisschen zu lange zum Abschluss. Und so wird daraus nichts. Aber Freiburg scheint aufgefallen zu sein, dass sie ein Heimspiel haben und versucht mehr. Zwei Wechsel von Matanovic und Scherhand bringen dann auch noch mal eine andere Dynamik ins Spiel. Trotzdem hält Atubolu in der zweiten Hälfte auch noch die Führung fest. Man hat gemerkt, es sind zwei Mannschaften, bei denen jetzt noch nicht alles passt, aber vieles schon funktioniert. Was würdest du sagen, Charlotte, hat beim SC Freiburg denn schon gut funktioniert?
Ja, du hast es im Spielfilm eigentlich schon angesprochen. Sowohl Freiburg als auch Hoffenheim haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Das ist bei Freiburg jetzt nicht so ganz überraschend. Das machen sie schon seit langer Zeit sehr gut. Genau, haben da auf jeden Fall die Kontrolle mit Ball auch überwiegend gehabt. Wobei, das zeigt auch die Statistik, dass Hoffenheim überraschend viel Ballbesitz hatte. Ich meine, in der ersten Halbzeit waren es 63%. Also in der ersten Halbzeit hat Freiburg diese Sicherheit am Ball noch nicht so richtig gehabt. Sie sind da auch gar nicht so richtig in ihre Positionierung gekommen. Hoffenheim hat dann sehr gutes Pressing gespielt. Und genau, Freiburg hat es immer wieder versucht, mit langen Bällen zu lösen, was sie ja auch durchaus in ihrem Spiel so drin haben. Allerdings finde ich, wenn man dann Adamu vorne hinstellt als Stürmer, ist der jetzt nicht gerade bekannt dafür, die Bälle so krass festzumachen. Hatte ich überlegt, ob man da vielleicht eher einen Matanovic genommen hätte. Aber um bei den Sachen zu bleiben, die Freiburg gut gemacht hat, sie haben da durchaus immer mal wieder dann auch vor allem über die rechte Seite, finde ich, das war stark mit Beste. Und später auch Treu, der dann ja eingewechselt wurde. Die waren ein gutes Duo da auf der rechten Seite, haben sich immer wieder gut durchgespielt. Auch Dingchi hatte gute Aktionen, zumindest ja Anfang der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Und da waren auf jeden Fall Ansätze da. Ich fand es heute genau, einfach stärker über die rechte Seite, wobei Makengo auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Aber insgesamt ist es schon, also in der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, 1-2 Torschüsse, habe ich mir aufgeschrieben. Dabei sind 2 Tore gefallen. Also offensiv war das schon recht wenig. Also vor allem bei Freiburg.
Du hast gerade Adamu schon angesprochen. Es gibt so eine Szene, da musste ich direkt dran denken. Das war in der 57. Da setzt er zum Konter an, kann aber gegen Burger den Ball nicht behaupten. Und daran hat man, finde ich, gemerkt, dass Freiburg dem Gegenpressing von Hoffenheim einfach wenig entgegenzusetzen hatte. Eine Sache, die mich aber überrascht hat bei Freiburg, sind die Abstimmungsprobleme beim 1:1. Ich hatte das Gefühl, da hat die Kommunikation nicht gepasst. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
Ich habe in dem Moment gedacht, ich glaube, wenn Grifo da, wie es ja oft eigentlich war in der Vergangenheit, mit Günther gestanden hätte, wäre es nicht passiert. Also da, ja, Anthony Jung ist neu dabei. Aber klar, das darf ihnen trotzdem natürlich nicht passieren. Also so ein Gegentor zu kassieren, da werden die beiden sich am meisten geärgert haben. Also die Abstimmung hat überhaupt nicht gepasst. Die beiden dachten, der jeweils andere nimmt den Ball. Und Kufal ist halt auch bekannt dafür, dass er gute Hereingaben schlägt. Und die war dann halt auch sehr gut. Und musste dann ja nur noch verwertet werden. Genau, also so darf man auf jeden Fall kein Tor kassieren. Vor allem, wenn man gerade in Führung gegangen ist, ist das natürlich ein ordentlicher Dämpfer. Und ist auch ganz untypisch für Freiburg. Aber ja, ich finde, in der Folge war es dann auch so, dass Freiburg dann kurz so ein bisschen raus war. Ich habe es ja eben schon angesprochen, weil Hoffenheim eben, finde ich, ein gutes Pressing gespielt hat, beziehungsweise wenn sie es mal gespielt haben, sie haben es nicht durchgehend gemacht, war es schon mit hoher Intensität und das war dann auch von Erfolg geprägt. Genau, und da hatte Freiburg nicht so richtig viel entgegenzusetzen. Sie haben sich dann, finde ich, in der zweiten Halbzeit immer mehr reingespielt, aber haben natürlich auch Glück hinten raus, dass Lemperle das 2:1 nicht macht, also oder beziehungsweise dass Atubolu da so eine gute Parade auspackt. Ich finde, insgesamt hat Hoffenheim ja mehr Aktionen gehabt. Allerdings haben sie halt einfach auch wenig aufs Tor gebracht. Also sie haben viele Abschlüsse gehabt, aber da hat halt einfach ja die Qualität in den Abschlüssen gefehlt. Aber dafür, wie du es auch schon gesagt hast im Spielfilm, dass Freiburg ein Heimspiel hatte, finde ich, kann da schon mehr kommen. Und ich finde, bei Freiburg generell, die haben natürlich eine super gute Basis. Ich meine, die haben jetzt spielen auch unter der Woche natürlich noch den europäischen Wettbewerb. Und die haben eine gute Basis mit ihrer Defensive und auch mit ihrer sehr disziplinierten Arbeit gegen den Ball. Und mir fehlt aber so immer noch so ein bisschen oft so diese Weiterentwicklung, vor allem in der Offensive auch mal für Momente zu sorgen, die man jetzt vielleicht nicht so erwartet. Also es ist schon oft ja sehr flügellastig und Grifo zum Beispiel hat in dem Spiel nicht gut funktioniert, dann lief viel über Bässe, der hatte auch gute Aktionen, aber der hat auch immer glücklos agiert und ich finde, das ist dann manchmal so ein bisschen zu eindimensional, vor allem wenn eben so ein Adamu das dann auch nicht so richtig schafft, die Bälle festzumachen, wobei ich auch sagen muss, mit der Einwechslung von Matanovic später wurde es nicht unbedingt besser, was nicht an ihm vielleicht lag, sondern daran, dass Freiburg die langen Bälle dann nicht mehr gut gespielt hat. Also die waren einfach sehr ungenau. Also es war insgesamt, ich finde, die Einwechselspieler haben eine gute Energie reingebracht, wie auch in der Recherhand zum Beispiel, aber insgesamt war es schon, ja, ein bisschen zu wenig, würde ich sagen.
Ja, es ist schon interessant, es war jetzt nicht das erste Spiel, wo Grifo nicht optimal funktioniert hat. Du hast gerade schon angesprochen, Günther fehlt ihm da vielleicht. Und es hat sich ja auch im Freiburger Kader relativ viel getan im Vergleich zu den letzten Jahren. Glaubst du, dass Freiburg auch eines von diesen Teams ist? Wir sind jetzt am 5. Spieltag, kann man so ein kleines Zwischenfazit ziehen, dass noch besser in die Saison reinkommen wird und wo sich noch was einspielen muss?
Ja, also ich finde, da sind schon Spieler dabei, die haben richtig Potenzial. Auch so ein Matanovic hat ja durchaus schon funktioniert. Und ich warte immer noch darauf, dass Dingchi so richtig ankommt. Also der ist jetzt schon die zweite Saison in Freiburg und so richtig gezündet hat er aber immer noch nicht. Aber man hat in Heidenheim damals gesehen, dass es da sehr viel Potenzial ist. Und ich hoffe, dass der noch besser reinkommt. Aber mir fehlt so ein bisschen insgesamt auf dieser Zehnerposition oder auch in der Offensive so ein bisschen halt die Kreativität. Und genau, wir haben, also Lukas Höhler ist auch eingewechselt worden, konnte dann auch nicht mehr so einen Impact haben. Insgesamt hat Freiburg aber spannende Spieler und natürlich auch noch etablierte wie ein Günther, die du auch immer reinschmeißen kannst. Also ich glaube, dass die sich noch besser einspielen und das ist auf jeden Fall jetzt nicht der Anspruch gewesen, glaube ich, das Spiel heute. Also die wollen auf jeden Fall noch mehr liefern, aber hatten natürlich auch jetzt ein anstrengendes Spiel wahrscheinlich gegen Basel. Aber das ist die Realität mittlerweile in Freiburg oder der Alltag, dass man eben so eine große Belastung hat. Aber du hast da schon Spieler drin, finde ich, wo noch Potenzial ist und wo ich schon glaube, dass sich das im Laufe der Saison noch mal verbessern wird. Genau, zum Beispiel so ein Osterhage ist, finde ich, jetzt mittlerweile so ein bisschen besser drin. Hat auch gegen Basel sehr gut gespielt und ich glaube, das wird sich noch ein bisschen mehr finden.
Du hast es auch schon angesprochen, SC Freiburg wurde vor große Probleme gestellt in dem Spiel und da hatte Hoffenheim große Anteile daran. Mein Eindruck war, dass die TSG da mit einem klaren Plan rangegangen ist und der auch über große Teile aufgegangen ist. Würdest du dich da anschließen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich finde, sie haben immer, ich habe es schon angesprochen mit dem Pressing, das hat super funktioniert. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, im Aufbau war es oft eher so eine Dreierkette. Kufal hat oft rechts hochgeschoben und Bernardo hinten quasi als Linksverteidiger ein bisschen geblieben. Und dann hatten sie aber noch Afdulau als Ergänzung und das war das Einzige, was ich nicht so richtig verstanden habe, weil ich finde, Freiburg hat das gar nicht so krass angepresst, dass es ein bisschen viele hinten waren, die da im Aufbau beteiligt waren, sodass ich dachte, das braucht man gerade gar nicht. Und dann hätten sie vielleicht noch mehr, also ja, offensiver ausgerichtet sein, wenn sie da nicht mit so vielen Spielern hinten stehen. Aber klar, sie haben immer wieder gute Ballgewinne gehabt und ich finde, dann hat man es schon recht flott nach vorne gespielt. Ob das jetzt über Touré war, der natürlich also extremes Tempo hat. Der hatte aber auch einen guten Gegenspieler mit Makengo, der auch Tempo hat. Aber du hast auch einen Aslani, der gut funktioniert hat, finde ich, der sehr fleißig war. Und wer mir auch gut gefallen hat, war Burger, der dann, glaube ich, am Ende leider vielleicht raus musste. Sah aber jetzt nicht nach was Schlimmerem aus. Aber der hatte auch immer wieder gute Situationen, gute Ballgewinne. Ich erinnere mich noch an eine Situation, als er den Ball in der Zentrale gewinnt und dann direkt Touré schickt, der dann nichts daraus macht, weil Makengo ihn noch kurz vor Schluss abläuft. Aber ich finde von der Herangehensweise, Hoffenheim hätte das durchaus verdient, da auch noch mehr als diesen einen Punkt zu holen. Sie müssen dazu natürlich dann das 2-1 am Ende machen. Da gab es ja auch noch einen guten Freistoß, den Atubolo auch hält. Aber ich finde, ja, also sie haben sich jetzt nicht viel, wie soll ich das sagen? Also ich finde, sie waren schon auf relativ auf einem Level, aber Hoffenheim hat mir ein bisschen besser gefallen mit Ball.
Ja, du hast gerade Aslani angesprochen, der hat beim 1-1 sein viertes Saisontor gemacht. Vielleicht wird dann nochmal ein Präsentkorb in Richtung Horst Steffen geschickt. Aslani hat zweite Liga gekickt vergangene Saison bei Elversberg. Brauchte anscheinend überhaupt keine Zeit, um in der Bundesliga anzukommen. Ich weiß nicht so genau, ob ich da mitgehen würde, dass Hoffenheim ein bisschen die Nase vorn hat. Klar, du hast die Chance angesprochen gegen Ende. Aber mein Eindruck war schon, dass die TSG auch sehr abhängig von Kramaric ist. Als Kramaric nicht mehr auf dem Platz war, gab es niemanden mehr, der diese Räume so richtig schafft, weil Freiburg hat einfach extrem eng gestanden und Kramaric war da der aus meiner Sicht, der da die Räume geschaffen hat. Nichtsdestotrotz hat Hoffenheim mit einer hohen Intensität überzeugt und hat das Spiel ebenso eng gemacht wie Freiburg. Du hast es gesagt, sie haben sich nicht viel genommen, aber um zurückzukommen auf Kramaric, ist das Spiel abhängig von ihm, ja oder nein?
Wenn du das jetzt so angeteasert hast. Na, ich finde, ja, also ich weiß total, was du meinst. Der macht viele Sachen, die vielleicht ein bisschen abseits vom Ball manchmal auch sind. Der zieht Räume, der ist, finde ich, aber auch gerade noch nicht in seiner Bestform komplett. Er hatte da ja auch zumindest einen Abschuss aus zweiter Linie oder aus zweiter Reihe, den er aufs Tor bringt, aber nicht wirklich mit viel Druck dahinter. Er ist immer noch total wichtig für das Hoffenheimer Team, das ja durchaus auch auf einigen Positionen sehr verändert ist und dann mit Kramaric da auch so eine Konstanz zu haben. Also er ist immer auf einem konstant guten Level, aber ich finde, dass er auch schon bessere Spiele hatte. Ich finde sowieso, beide Teams haben sich jetzt nicht die krassen Offensivaktionen rausgespielt und viel lief schon auch über Kramaric, aber also ich finde, dass die sich sehr egalisiert haben im Angriff.
Müssen wir auch nicht länger in die Länge ziehen. Beide Teams haben sich egalisiert, ist, glaube ich, das Fazit. Ich glaube, da haben wir jetzt jede Formulierung für gefunden, die man so finden kann. Dann blicken wir noch auf die nächsten Spiele. Die TSG spielt zu Hause gegen Köln am kommenden Spieltag, dann auswärts auf St. Pauli und dann zu Hause gegen Heidenheim. Für Freiburg geht es unter der Woche in der Europa League nach Bologna. Sehr schönes Europa League-Ziel. Nach Bologna hat Freiburg dann ein kürzeres Auswärtsspiel, Gladbach, und dann wird's heikel gegen Frankfurt zu Hause. Dann gehen wir jetzt weiter von einem Spiel, wo sich zwei Mannschaften egalisiert haben, zum nächsten Spiel, wo sich zwei Teams schon sehr ähnlich sahen. Ich würde es nicht 100% vergleichen mit dem, was wir bei Freiburg-Hoffenheim gesehen haben. Aber in Mainz war Borussia Dortmund zu Gast und Dortmund ist ja so richtig im Flow im Moment. Mainz konnte auch gegen Augsburg die ersten 3 Punkte einfahren in dieser Saison. Einen kleinen Dämpfer gab es bei Dortmund beim Aufwärmen, weil sich Gerassi eine Prellung zugezogen hat. Dafür kam Brandt in die Startelf und Maxi Bayer ist dann in die Spitze gerückt, sodass Brandt und Adeyemi dahinter in den Halbpositionen agieren konnten. Beide Teams sind wirklich gut in ihr Spiel gekommen. Der BVB hat sich teilweise sehr weit zurückgezogen, sodass Mainz zwar in den Strafraum kommen kann, aber eben überhaupt nicht gefährlich. Es waren zwei Teams mit quasi gleicher Formation und so haben sie sich auch über lange Phasen neutralisiert. Der BVB war vielleicht ein bisschen ballsicherer, Mainz dafür sehr aufmerksam. Eine kuriose Szene gab es in der Mitte der ersten Halbzeit. Gregor Kobel hat ungefähr eine halbe Minute mit dem Ball am Fuß getingelt, weil er ihn erst aufnehmen wollte, wenn ihn ein Mainzer angreift. Aber ihn hat kein Mainzer angegriffen. Und es wird erst so streng geahndet, wenn der Ball in der Hand ist. Gab es ja in dem Regelsegment, 8 Sekunden dürfen die Torhüter den Ball in der Hand haben. Genau, dann ging das Spiel sehr ausgewogen weiter. Es war sehr symmetrisch, also beide Teams haben über beide Seiten gekontert. Es war ganz, ganz interessant mit anzusehen. Und in der 26. Minute läuft es dann echt blöd für Mainz 05, denn sie treffen den Pfosten nach einem schnellen Spielzug, verlagert 7. Spiel auf Nebel. Und der trifft dann eben auch den Pfosten. Plus dann handelt Gregor Kobel schnell und nicht so langsam wie davor. Spielt zum Matcher, der zu Adeyemi, der nutzt den Raum, der sich ihm bietet, weil Mainz ja gerade angegriffen hat. Spielt zu Bayer, der liegt nochmal quer auf Brandt und der hat das perfekte Timing für Daniel Svensson. Die Mainzer sind zwar da, aber wurden eigentlich komplett schwindelig gespielt von den Dortmundern. Die konnten den Ball einfach nur hinterher gucken, weil es ein wirklich sehr, sehr schönes 1:0 Tor war. Danach geht es damit weiter, dass Mainz quasi am Dortmunder Strafraum abprallt und so fällt das 2:0 durch Adeyemi, der zuvor schön vorbereitet hat. Adeyemi und Brandt sind alleine gegen Sano. Metscher hatte da den Ball erobert und Brandt nutzt seine Chance, die er bekommen hat, als er in die Startelf gerückt ist, mit seiner 2. Vorlage an diesem Tag. In der 2. Halbzeit hat der BVB das Spiel gut unter Kontrolle, aber Mainz arbeitet sich so langsam rein und haben eine ähnlich gute Phase wie in der 1. Halbzeit. In der 65., in der 56. Minute gibt es dann einen Eckball, der auch gefährlich wird, aber Kobel kann ihn einfach parieren. Dann ist so ein bisschen das Tempo aus dem Spiel raus. Es gibt noch eine interessante Szene, weil in der 67. Minute gibt Kobel Adeyemi ein Signal, lauf lang. Dann wird aber Adeyemi von Zentner umgehauen. Und weil er der letzte Mann ist, gibt's Rot. Also Mainz ab der 67. Minute nur noch zu 10. Das merkt man auch dem Spiel an. Der BVB hat alles im Griff. Und Mainz ist schon wieder mal in Unterzahl, wie schon gegen Augsburg und Köln. Dann bekommt Fabio Silva noch seine ersten Minuten in der Bundesliga und Mainz kann noch das 3:0 verhindern. Das wäre von Brandt gewesen. So, dann legen wir doch mal los mit dem Sieger dieser Partie, dem BVB. 2:0 gewonnen in Mainz. Nur 3 Gegentore in dieser Saison bekommen und alle im ersten Spiel gegen St. Pauli und seitdem eine weiße Weste. Ich würde sagen, viel besser kann es kaum laufen für Dortmund, oder Marc?
Ja, also ergebnistechnisch absolut, gar keine Frage. Aber du hast es ja eben schon angesprochen, also das war so ein Spiel. Normalerweise sagt man, dass der schlechtere Gegner den besseren formationsgesehen spiegelt. Und irgendwie haben sich hier beide gespiegelt und so lief es dann auch ein bisschen. Also ich hatte das Gefühl, dass extrem viele unsaubere Bälle dabei waren. Dadurch, dass beide Teams quasi Mann gegen Mann agiert haben, kamen dann eben so Szenen, wie du sie eben beschrieben hast von Kobel, dass halt keiner den ersten Fehler machen wollte, um irgendwo eine Lücke zu reißen. Und am Ende steht dann auch eine Passquote bei beiden Teams von rund um 75%, was schon für die Bundesliga, finde ich, sehr ungewöhnlich ist. Also normalerweise hat man ja so, wenn man jetzt nicht gerade Union Berlin ist, über 80% Passquote. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, wenn Dortmund Karim Adeyemi in dem Spiel nicht gehabt hätte, dann glaube ich nicht, dass sie so easy dieses Spiel gewonnen hätten.
Ich sehe schon, du siehst das ein bisschen kritischer. Auf jeden Fall blickst du auf Dortmund. Trotzdem würde ich da jetzt weiter ein bisschen die Gegenposition einnehmen und sagen, wie soll man denn Dortmund knacken im Moment eigentlich? Sie stehen total stabil, sie haben eine extrem niedrige Fehlerquote. Erinnerst du dich an einen defensiv besseren BVB?
Ja, die Frage ist schwierig. Also grundsätzlich glaube ich, dass sie momentan einfach auch das nötige Spielglück haben, was sie sich mit Sicherheit in gewissem Maße auch erarbeiten. Aber keine Frage, wenn man 4 Spiele in Folge zu 0 ist, dann kommt das auch nicht von ungefähr. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass Mainz kurz vor dem 1-0 von Dortmund halt die Riesenchance hat. Und das ist nichts überragend gut Gespieltes, sondern da pennt der BVB einfach auf einem zweiten Ball. Und Sieb ist dann eben im 1-gegen-1, bringt den Ball rein und Nebel komplett blank. Also wenn er den Ball ein klein bisschen voller trifft, steht es 1-0 für Mainz in dem Moment. Und ja, dann läuft das Spiel komplett anders. Bis dahin hatte ich nicht den Eindruck, dass Dortmund gut im Spiel ist. Also ich muss sagen, klar, sie stehen relativ tief und sie lauern dann auch auf Umschaltmomente. Aber Mainz hat mir schon in der Anfangsphase eigentlich ganz gut gefallen, weil sie im Grunde genommen das gemacht haben, was ich von ihnen erwartet habe, nämlich auf zweite Bälle zu gehen, Dortmund auch immer wieder relativ schnell im Gegenpressing wehtun zu wollen. Und das haben sie ein paar Mal dann ganz gut geschafft. Auch wenn es dann immer wieder diese Phasen gab von Einwurf, irgendwie ein umkämpftes Duell, dann versucht einer rauszuspielen, dann klappt es wieder nicht, dann gibt es wieder einen Einwurf. Und es war so wenig dabei, wo ich sagen würde, krass, das ist jetzt der Matchplan von Team A gewesen. Und den setzen sie jetzt immer wieder um, sondern es ist einfach sehr, sehr viel Zufall gewesen oder sehr, sehr viel Stückwerk. Und ja, am Ende halt bei Dortmund einfach ein überragender Adeyemi, der ja an den 3 wichtigsten Szenen des Spiels beteiligt ist. Also leitet das 1-0 mit ein, das 2-0 macht er überragend selber und bei der roten Karte von Zentner eben ist er es auch, der den Tempovorteil hat. Und ja, wenn man dann drüber nachdenkt, dass der vor einigen Monaten gar nicht mehr da sein sollte und war alles so schlimm, dann wird sich Dortmund sehr glücklich schätzen, dass sie so einen Spieler aktuell im Kader haben, denn das war ein überragendes Spiel.
Es ist jetzt das 5. gute Spiel von Adeyemi in Folge. Ich würde noch ein bisschen bei Dortmund bleiben, weil es war ja schon eine andere Ausgangssituation. Und das war vielleicht auch der Moment, wo Mainz-Fans so ein bisschen Hoffnung geschöpft haben, als klar wurde, Gerassi kann nicht spielen. Dann hat sich das hat es sich ein bisschen geändert, dass Maxi Bayer in die Spitze gerückt ist. Wie verändert das denn das Spiel von Dortmund, wenn eben ein Bayer da spielt und nicht Gerassi?
Ja, ich finde, man hat es schon an der einen oder anderen Szene gemerkt, dadurch, dass halt beide Teams Mann gegen Mann spielen, dann forcierst du natürlich gerne auch mal einen gechippten Ball Richtung Stürmer, der den Ball versucht dann festzumachen, um eben für nachrückende Sechser oder Achter den Raum zu öffnen. Und ja, das geht mit Maxi Bayer so ein bisschen verloren, weil das ist nicht sein Spiel. Er braucht Tiefe, er braucht ja einfach diese Läufe hinter die Kette und fühlt sich nicht so wohl wie ein Gerassi damit im Ablagenspiel zu fungieren. Und ich finde, man hat dann auch schon teilweise gemerkt, dass Dortmund einfach Probleme hatte, sich wirklich irgendwie mal festzusetzen in der Mainzer Hälfte. Es war dann eher mal durch einen Fehler von Mainz, dass sie in einen Umschaltmoment kommen konnten. Also ja, ich glaube, Dortmund war über weite Strecken nicht das bessere Team, aber war in den entscheidenden Momenten halt da. Und das ist das, was am Ende dann einfach zählt. Und ja, Sebastian Kehl hat es gestern auch im aktuellen Sportstudio gesagt. Entscheidend ist einfach, dass diese Leistungsträger in der Mannschaft mit Schlotterbeck, mit Adeyemi, mit Gerassi einfach auch funktionieren aktuell. Und das ist genau das Entscheidende, was bei Dortmund immer mal im Laufe einer Saison ist. Wenn dir dann mal ein, zwei, drei Spieler ein bisschen mit einem Formtief wegbrechen, dann ist dahinter die zweite Reihe oft nicht stark genug. Und ja, dieses Jahr Joe Bellingham auf der Bank gehabt, der aktuell noch gar keine Rolle spielt. Ich glaube schon, dass da durchaus noch mehr kommen kann von Dortmund.
Ja, du hast die Leistungsträger angesprochen. Schlotterbeck ist einer davon, hat sein zweites Spiel nach dem Meniskusriss gemacht. Trotzdem würde ich dabei bleiben, dass diese Langeweile aktuell dem BVB auch gut tut, weil das 3:3 gegen St. Pauli am ersten Spieltag war eigentlich de facto das schönste Spiel von Dortmund, wenn man da so drauf guckt, würde ich behaupten. Trotzdem hast du eben diese Spielplanbelastung durch die Champions League und auch noch den DFB-Pokal, dass es eigentlich nicht schlecht ist, wenn so ein Spiel gegen Mainz auch mal ein bisschen ruhigere Phasen, in Anführungszeichen langweiligere Phasen hat. Dann blicken wir doch jetzt auf den Gegner Mainz. Oder gibt es noch was du zu Dortmund zu sagen hast?
Nee, also ich glaube, solange sie die Ergebnisse ziehen, wird ihnen ja auch relativ egal sein, wie sie spielen. Von daher, meistens gibt es ja dann immer erst die Kritik dazu, wie schlecht jemand spielt, wenn er eben nicht mehr gewinnt.
Mainz hat aktuell auch ein bisschen Pech mit Verletzungen. Hollerbach ist verletzt, wird aber bald wieder zurückkommen und hat dann aktuell so ein bisschen, steht vor der Herausforderung, Lösung ohne Burkhardt zu finden. Sie haben viele kleine, wendige Spieler vorne drin, was man auch gesehen hat in diesem Spiel. Aber war das dann auch der Grund, warum Mainz eben kein Tor erzielt hat?
Ja, also ich finde, dass Mainz an sich eigentlich 5, 6 überragend gute Fußballer hat. Also wenn wir von Amiri sprechen, Paul Nebel, Amindo Sieb, der ein gutes Spiel gemacht hat, Lee noch zu nennen, auch Wehner hat mir bis auf die Szenen gegen Adeyemi eigentlich ganz gut gefallen teilweise. Das ist halt so seit Jahren eigentlich ja das Mainzer Spiel gewesen, dass man irgendwie einfach was anderes macht als alle anderen. Also man geht so ein bisschen neue Wege. Mit Sano hast du einen Sechser, der eigentlich eher Box-to-Box-Achter ist, mit Amiri daneben, kreativen Typ, wo jeder Taktikexperte direkt sagen würde, okay, das kann eigentlich nicht gut gehen, weil irgendwie fehlt dir von allem etwas. Und dennoch funktioniert es einfach, weil Mainz es sehr, sehr viel im Kollektiv löst. Und wir haben es ja eben schon mal angesprochen, also ich glaube, wenn Paul Nebel das 1-0 macht, dann kann das Spiel echt gut laufen für Mainz, weil Dortmund bis dahin nicht wirklich stattgefunden hat. Und so wie es dann aber eben läuft, gehen sie in die Halbzeit mit 0-2. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatte Dortmund nicht viel mehr als diese zwei Szenen. Das heißt, ja, als Mainz-Fan sitzt du da und fragst dich, wie können wir hier 2-0 hinten liegen, weil so schlecht spielen wir nicht.
Du bist jetzt sehr bei den positiven Seiten bei Mainz, das verstehe ich auch, gerade weil man eben gesehen hat, dass sie mutig und konzentriert weiterspielen und diese zwei Gegentore, gerade das 1-0 war, auch individuelle Klasse einfach, dem Mainz dann, glaube ich, nicht so viel entgegensetzen konnte. Trotzdem ist es ja der Ballverlust, während man gerade selber am Dortmunder Strafraum irgendwie nach Lösungen sucht, der bei beiden Toren das Tor einleitet. Und auch fällt mir aber andererseits, wenn man auf die Offensivaktion von Mainz schaut, fällt mir auf, dass sie da bis auf den Pfostentreffer auch selber überhaupt nicht erfolgreich waren oder irgendwie gefährlich geworden sind. Und da komme ich dann auch wieder zurück auf die Stürmersituation. Kleine, wendige Spieler, die total viel Potenzial haben, wie du angesprochen hast, aber trotzdem hat mir da so ein bisschen die Idee auch gefehlt, wie man Tore erzielen möchte.
Ja, also ich glaube, auch Mainz wird sich über Harry Kane vorne im Sturm freuen, gar keine Frage. Aber letztendlich, ja, natürlich wird Mainz einen Spielertyp Burkhardt gut tun. Aber auch da muss man ja sagen, auch Burkhardt hat ja gefühlt 50% der Mainzer Zeit im Krankenstand verbracht. Du hast aber natürlich Nelson Weiper noch auf der Bank. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er im Kader war. Ja, er kam auch, glaube ich, sogar nachher noch rein, hinten raus, genau. Es ist halt so ein bisschen, finde ich, bei Mainz hat man gute Ansätze gesehen. Man hat grundsätzlich fürs Gegenpressing auch ganz gute Strukturen gehabt im Ballbesitz. Man hat aber sehr, sehr häufig die Restverteidigung sehr risikoreich gehalten. Und dann waren halt diese Momente, wo man dann sagt, okay, kann ich jetzt als letzter, vorletzter Verteidiger noch vorwärts verteidigen oder muss ich vielleicht ein wenig verzögern? Und da hat Mainz dann 2-3 Mal einfach katastrophale Entscheidungen getroffen, die dann halt direkt bestraft wurden. Und ja, ich glaube, es ist bei Mainz immer so ein bisschen das Thema, sie kamen viel über Intensität, sie kamen viel über Umfang und dann kam plötzlich diese spielerische Komponente dazu und plötzlich hat man viel mehr darüber gesprochen, was Mainz mit dem Ball macht. Und jetzt sind sie gerade so in dieser Phase, dass sie von beiden Komponenten so ein bisschen was verlieren und es noch nicht 100% matcht. Also, dass man im Ballbesitz nicht so gut strukturiert ist, dass man für den Moment des Ballverlustes gut vorbereitet ist. Andersrum aber eben auch gegen den Ball nicht so gut strukturiert ist, dass man für den Moment des Ballgewinns vorbereitet ist. Und das ist, ja, das sind halt zwei super elementare Spielphasen. Wenn du in beiden Phasen nicht so gut bist, dann hast du prinzipiell immer die Gefahr, dort super angreifbar zu sein. Ja, und Dortmund dann eiskalt gewesen. Das fühlt sich dann, glaube ich, als Mainzer bitter an, aber am Ende, ja, gibst du die Punkte halt ab.
Das würde ich so unterschreiben. Gerade auch, man hat aber immer noch Ansätze von diesen schönen Szenen. In der 60. Minute war es Paul Nebel, der da an der Eckfahne mit der Hacke gegen zwei Dortmunder sich rausspielt und dann auch schön reinflankt. Aber es ist eben niemand da, der das verwerten kann. Und auch in der, ich finde auch schon, dass in diesen beiden guten Phasen in den Halbzeiten Mainz immer, man immer dachte, Mainz ist eigentlich gerade recht dominant und auch gefährlich, aber es gab einfach kein Durchkommen im Strafraum, auch weil Dortmund sofort immer mit 7 Mann im Strafraum war und da verteidigt hat. Trotzdem zu Hause gegen Leipzig hat man 0-1 verloren. Da hat man gerade diese Anfälligkeit, die du angesprochen hast, gesehen. Gegen Augsburg hat man gewonnen, aber Augsburg war auch sehr schwach, würde ich mal urteilen. Gibt es noch was du zu Mainz ergänzen würdest?
Nee, ich glaube, dass Mainz in den letzten 1-2 Saisons gezeigt hat, dass sie gefestigt genug sind, um auf Strecke ihre Punkte zu holen. Bin mir auch sicher, dass sie das dieses Jahr tun werden, denn ja, dafür haben sie einfach zu viel Qualität in zweiter und dritter Linie. Wenn da weitestgehend alle fit bleiben, dann glaube ich, dass es auch keine traurige Saison für Mainz 05 wird.
Dann machen wir jetzt einen Haken hinter dieses interessante, aber nicht immer so spannende und aufregende Spiel und blicken auf die nächsten Spiele. Für Mainz geht es in der Conference League weiter gegen Nicosia, dann auswärts beim HSV und als drittes zu Hause gegen Leverkusen. Auch der BVB spielt international. Die nächsten Spiele sind bei Bilbao zu Hause und auch in der Bundesliga spielt man zu Hause gegen Leipzig, bevor es auswärts zum FC Bayern geht. Ebenfalls gut in die Saison gestartet, aber nicht so gut, wie vielleicht manche erwartet haben, ist Eintracht Frankfurt. Die haben auswärts bei Borussia Mönchengladbach gespielt und das war ein ganz schön aufregendes Spiel, vor allem auch für Marc, mit dem ich das gleich besprechen werde. Beide Teams sind ein bisschen dem Ruf gerecht geworden, den sie mal in den 70ern hatten, nämlich dem der launischen Diva, einmal vom Main und einmal vom Rhein. Gladbach hatte vor dem Spiel schon das Thema, dass sie nur ein einziges Tor in 4 Spielen erzielt hatten und die SKE zwar ein Offensivspektakel abliefert, aber dafür auch relativ anfällig hinten ist. Es wird ein Spiel folgen mit Toren wie am Fließband. Ich versuche das hier ein bisschen schnell abzuhandeln. In der 11. Minute fällt das 1:0 durch Koch nach einem Eckball. Die Ecke kommt an den kurzen Pfosten und Koch kann sie dann ein bisschen glücklich mit Kopf und Schulter verwerten. 4 Minuten später fällt das 2:0 nach einem Freistoß durch Knauf, weil Frankfurter die zweiten Bälle durch Theate, den zweiten Ball durch Theate gut im Spiel behalten kann, kommt Knauf frei zum Abschluss. In der 23. Minute sieht man neben den diversen Defensivproblemen bei Gladbach etwas weiteres, was auch problematisch ist. Stöger leitet einen Konter ein, aber Marcino kann da den Ball nicht verwerten und das ist überhaupt kein Problem für Brown. Da war ein Ansatz von einer Offensivaktion bei Gladbach zu sehen, die aber ziemlich schnell verpuffte. Auf der anderen Seite kombiniert sich dann Frankfurt wieder nach vorne. Das 3:0 fällt durch Burkhardt in der 35. Minute. Der Ball rollt eher über die Linie. Es ist vorbereitet von Uzun, der ein schönes, sehr, sehr schönes Zuspiel mit dem Außenriss spielt. Und Burkhardt macht es auch im Fallen schön. Dann reagiert Polanski mit einem Doppelwechsel. Es ist dann eine Vierer- statt Dreierkette. Es kommen Neuhaus für Stöger und Tabakovic für Chairo Dia. Aber diese Umstellung bewirkt noch nicht wirklich was, denn in der 39. Minute fällt erstmal das 4:0 durch Chaibi. Doan hat es vorbereitet. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trifft dann der sehr starke Uzun zum 5:0. Es ist sein 5. Tor im 5. Spiel. Auch das wieder ein schönes Tor. Und in der zweiten Halbzeit macht Gladbach erstmal genauso katastrophal weiter, wie sie aufgehört haben. Nach einer kurzen Ecke flankt Brown ins Zentrum. Ich glaube, es war Brown. Und Robin Koch kann dann in der 47. Minute noch nicht, doch, in der 47. Minute das 6:0 erzielen. Ich komme hier ganz durch den Wind. Auf jeden Fall, nach dem 6:0 passiert es dann tatsächlich. Borussia Mönchengladbach wacht auf und da sind auch die eingewechselten Tütten Neuhaus und Tabakovic nicht ganz unschuldig. Und auch die SGE wechselt dann später. Es kommen Götze und Buta für Uzun und Collins und dann auch Heuland und Wahi für Doan und Burkhardt. Und ich würde mal behaupten, diese Wechsel machen sich sichtbar. Da gehen wir gleich drauf ein. Denn in der 72. Minute, jetzt kommen wir endlich zum angekündigten Aufwachen der Borussia, trifft Kastrop zum 6:1. Sehr schneller Spieler, hat man gesehen in der Szene. Dann fällt das 6:2 nach einer gut getretenen Ecke. Tabakovic macht sein 2. Saisontor und in der 83. Minute fällt dann sogar noch das 6:3 durch Engelhardt. Es sind 7 Tore in 8 Minuten. Und dann fällt in der Nachspielzeit noch das 6:4 durch Ramos. Es ist ein Kopfball nach einer Flanke, die nicht konsequent verteidigt wurde. So, jetzt habe ich mich ein paar Mal verhaspelt in dem Spielfilm und würde sagen, wir legen doch erstmal los mit der SGE. Verstehst du, Marc, warum Frankfurt am Ende dann nicht doch so 100% zufrieden sein konnte? Und kannst du ausführen, wie es dazu gekommen ist, dass man noch 4 Gegentreffer kassiert hat?
Ja, also erstmal finde ich es schade, dass wir doch über das Spiel sprechen. Ich hatte den Antrag gestellt, dass wir es nicht tun. Das war vor allen Dingen noch so mit meinem Modus aus dem 0-6 nach 47 Minuten. Ich glaube, Frankfurt hat mit Sicherheit sehr, sehr gute 60, 65 Minuten gespielt. Gar keine Frage. Man muss aber auch ehrlich sagen, Gladbach war bester Zuschauer. Also Frankfurt hat viel zu häufig freien Fuß bekommen im Andribbeln, in der Dreierkette. Frankfurt hat dann natürlich irgendwann nach dem 1-0, 2-0, spätestens mit dem 3-0 immer mehr Sicherheit bekommen, immer mehr Selbstvertrauen bekommen und hat dann im Grunde genommen gemacht, was sie wollten. Und ja, man muss einfach ehrlich sagen, das war eine absolute Machtdemonstration in diesem Spiel. Also es gibt selten Spiele, wo du das Gefühl hast, okay, das eine Team spielt keine Bundesliga und das andere Team spielt Minimum um den Titel in der Bundesliga mit. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mir im Spiel dachte, wow, sind die gut und wow, ist Gladbach scheiße. Also es hatte wirklich diese absoluten Extreme. Ja, und dann kommt eben der Moment, gut, Frankfurt hat ein paar Mal gewechselt, aber, und das finde ich gehört dann auch so ein bisschen zur Geschichte dazu, ich würde nicht sagen, dass Frankfurt so schlecht hinten raus war, dass Gladbach dann noch mal rangekommen ist, sondern ich würde schon sagen, dass Gladbach da auch durchaus seine Aktien dran hat, einfach weil sie ja irgendwann so ein bisschen diesen Eindruck erweckt haben von, okay, wir haben jetzt mal seit 20 Minuten kein Gegentor bekommen. Vielleicht können wir ja selber auch mal Fußball spielen. Und dann ging es nach und nach los. Und ich finde, die 3 Tore innerhalb von 11 Minuten sind dann auch so ein bisschen das Problem, was Frankfurt hat, dass sie es eben einfach nicht konsequent zu Ende verteidigen teilweise. Also wenn ich alleine beim 6:1 schaue, wie viel Platz Jens Kastrop in der Box hat und den komplett unbedrängt einnicken kann. Ja, das ist egal, wie es in dem Moment steht, ob es 1-0 steht oder 6-0 steht, so darfst du deinen eigenen 16er nicht verteidigen. Und deswegen kann ich absolut verstehen, dass ja auch Dino Toppmöller nach der PK oder nach dem Spiel bei der PK sitzt und sagt, ja, also schönes Spiel gewonnen zu haben, aber so richtig zufrieden kann er dann doch irgendwie nicht sein.
Es ist wirklich ein Spiel, was die Dinge, die vorher schon sichtbar waren, in die Extreme treibt. Mit dem Offensivspektakel, aber gleichzeitig eben anfällig sein bei Gegentreffern. Du würdest jetzt also sagen, es ist nicht so, dass Frankfurt eine klare erste Elf hat. Sie haben ja auch gesucht, also vor der Partie wurde getauscht. Die Schwächeren Larsson, Bahoya und Wahi waren alle von Beginn an auf der Bank. Stattdessen hat Toppmöller Skiri und auf dem Flügel Knauf und Stürmer Burkhardt gebracht. Also würdest du nicht sagen, als dann eben diese Wechsel kamen, dass die ausschlaggebend waren, weil eigentlich ist ja der Gedanke dahinter auch richtig. Du spielst europäisch und musst vielleicht auch ein paar Spieler schonen und hast dann vielleicht auch nochmal eine andere Energie durch Einwechselspieler. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie man vielleicht merkt, und kann da für mich nicht so ein Fazit ziehen, was jetzt die Qualität bei Frankfurt auf der Bank angeht. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach eine schwankende Leistung, dadurch, dass auch noch sehr viele junge Spieler im Team sind. Aber ich, um noch kurz beim Negativen zu bleiben, bei der Viererkette, Koch ist ja klar der Anführer als Kapitän, aber ich frage mich so ein bisschen, ob Theater gut aufgehoben ist im Zentrum. Neben ihm hat auch Skiri in der Zentrale, beide irgendwie mit relativ vielen Ballverlusten. Wie schätzt du Theat ein und vielleicht auch Skiri, aber vor allem Theat in der Viererkette?
Ja, also ich fand Theat gerade im ersten Durchgang, dadurch, dass er halt auch extrem viel Platz hatte, schon gut, mit Ball vor allem. Ja, gegen den Ball kann man ihn in der ersten Hälfte nicht bewerten, weil Gladbach mit Ball nichts gemacht hat. Ja, und hinten raus, glaube ich, ist es so ein kollektives, wildes Verhalten einfach von Frankfurt geworden. Also ich würde da gar nicht unbedingt irgendwen rausnehmen wollen und muss gestehen, dass ich zu wenig Frankfurt-Spiele gesehen habe, um Theat am Ende final bewerten zu können. Ich glaube, bei Skiri muss man einfach sehen, er kommt ja auch aus einer ich weiß gar nicht, ob er aus einer Verletzung kommt. Auf jeden Fall war er zuletzt raus und hat immer wieder, ja, über Kurzeinsätze dann jetzt so langsam in den Rhythmus gefunden. Man muss aber eben, finde ich, auch bei Eintracht Frankfurt sehen, dass sie, klar, durch den internationalen Wettbewerb, sehr, sehr viele Spiele in den nächsten Wochen haben. Und ich finde, da ist es unabdingbar, die zweite Reihe so nah wie möglich an der ersten Reihe zu halten. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, man rotiert dann viel, weil letztendlich sprechen wir von einer Bundesligamannschaft, die die Ambition hat, Top 4, Top 5 in Deutschland zu kommen. Und dann kann man schon erwarten, dass auch die Kaderplätze 12 bis 18 so gut besetzt sind, dass man keinen Qualitätsverlust merkt. Und Topmöller hat auch auf der PK nach dem Spiel immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wechsel ja so viel verändert haben. Ich finde das ehrlich gesagt zu wenig. Also es kann ja nicht sein, dass ich vierfach wechsel und dann auch vier Gegentore bekomme und das aber nur daran liegt, dass ich viermal gewechselt habe. Also klar ändert das was im Spiel, aber ich finde, man sollte einen Wechsel ja auch immer als Potenzial zur Einwechslung sehen. Also als Trainer kannst du ja nicht nur überlegen, okay, muss ich jemand rausholen, weil er so schlecht ist, sondern eben auch vielleicht überlegen, okay, was bringt mir ein neuer Spieler? Und wenn du 6-0 führst, du rotierst Spieler rein wie Højlund, wie Götze, wie Wahi, die alle regelmäßig Einsatzzeiten für Frankfurt haben, dann sprechen wir ja nicht davon, dass wir jetzt hier drei U19-Spieler dabei haben, die einfach das Level dann nicht mitgehen können und man deswegen Gegentore bekommt. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen dünn, das darauf zu schieben.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, die Argumentation. Jetzt müssen wir natürlich bei einem 6-4 auch mal auf die 6 geschossenen Tore gucken. Und wenn wir versuchen, diesen Rausch so ein bisschen aufzudröseln, wir haben jetzt schon gemerkt, es ist relativ außergewöhnlich zu betrachten, dieses Spiel. Aber wenn wir es versuchen aufzudröseln, kommt man natürlich nicht drum rum, Gladbach ein bisschen mit reinzunehmen. Aber kann man so zusammenfassen, dass wenn sich der Gegner extrem weit zurückzieht und Frankfurt Räume bietet, dann werden sie die auch nutzen. Dann hatte die SGE auch eine sehr gute Zweikampfhärte und hat gefühlt jeden zweiten Ball bekommen. Habe ich irgendwas vergessen noch? Was würdest du ergänzen oder wie würdest du es ausführen?
Ich glaube, klar, Frankfurt war sehr, sehr präsent auf zweite Bälle, was aber einfach daran lag, dass Gladbach nicht existent war. Also das muss man auch so deutlich sagen. Und ich finde gar nicht, dass Frankfurt so gut war, in den ersten 30 Minuten den tiefen Block von Gladbach zu bespielen. Es war einfach so, das 1-0, 2-0 fällt jeweils aus einer Standardsituation. Natürlich spielst du dann auch deutlich leichter, hast viel mehr Sicherheit im Fuß. Und dann machst du das 3-0 aus einem Moment, wo Gladbach einmal aus der Kette zu gierig rausverteidigt und dahinter eben die Lücke für Burkhardt aufgeht, was dann super zu Ende gespielt ist, gar keine Frage. Aber gegen den tiefen Block von Gladbach gab es ja in den ersten Minuten dann schon eher ein paar Distanzschüsse.
Gut, du hast jetzt schon die Gladbacher angesprochen, dann würde ich jetzt mal elegant den Wechsel zu Borussia Mönchengladbach machen. Und da würde ich direkt einen Gladbacher zitieren zum Einstieg, nämlich Rocco Reitz, der stand im Interview wirklich leerer Blick ins Nichts und hat einfach nur gesagt, das war von allem gar nichts. Führe aus, Marc, du als Gladbacher.
Ja, also ich glaube, diese ersten 60 Minuten waren sehr, sehr alarmierend. Also auch die Stimmung im Stadion war, ja, die war super merkwürdig. Also das war gar nicht so viel Wut oder Frust, das war eher so so Fassungslosigkeit, dass man denkt, okay, letzte Woche das erste Spiel unter Eugen Polanski in Leverkusen, du holst spät den Punkt, du machst ein richtig gutes Spiel, alle sind euphorisch. Und das eine Woche oder zwei Wochen, nachdem du gegen Bremen eben dieses bittere 0-4 bekommen hast mit der Trainerentlassung von Gerardo Seoane. Und plötzlich liegst du zur Halbzeit 5-0 hinten und fragst dich, wie soll das denn gehen? Also was passiert denn hier gerade? Und das einfach nur, weil gefühlt kein Spieler auch nur annähernd bei Normalform war. Also Polanski hat ja dann mit zwei frühen Wechseln reagiert. Er hat auch hinterher gesagt, dass er hätte auch drei andere auswechseln können. Und ich sehe es genauso. Also Stöger überhaupt nicht auf dem Platz gewesen. Machino mit einer unterirdischen Leistung. Chiarodia super unsicher gewesen. Auch Rocco Reitz selber ein brutal schlechtes Spiel gemacht, leider. Also einfach ganz viele Spieler, die ja überhaupt nicht auf Normalform waren. Teilweise Zweikampfverweigerung schon fast. Dann hat der Matchplan nicht gepasst. Also es kam einfach so ganz viel Worst Case zusammen. Und es mündet dann in einem 0-5 zur Halbzeit. Und du kommst halt auch raus und kriegst mit der ersten Standardsituation direkt das nächste Tor. Also du nimmst dir in der Halbzeit vor, jetzt stehen wir kompakter und vielleicht wollen wir die zweite Hälfte gewinnen und sonst was, kommst raus und kriegst 6-0. Also kriegst direkt wieder den Schlag ins Gesicht. Und da muss ich sagen, am Ende dann großen Respekt, dass man sich nochmal so aufrappelt. Und zur Wahrheit gehört ja auch, klar, man liegt 6-0 hinten, aber danach macht man so gesehen auch ein 4-0. Also das ist ja dann auch eine Phase gewesen, ich weiß gar nicht, ob ich sowas in der Bundesliga schon mal gesehen habe. Also es war furchtbar wild. Gladbach hat mal in der Corona-Zeit 6-0 gegen Freiburg zu Hause verloren. Da lagen sie, glaube ich, auch schon 6-0 zur Halbzeit hinten. Und ja, nach dem 6-0 gestern war dann auch so, ja, okay, dann hoffentlich nicht 7, 8, 9. Ich glaube, Frankfurt kann noch einen Elfmeter kriegen zum potenziellen 7-0. Und hinten raus war es dann ganz komisch. Also irgendwie, keiner hat so richtig dran geglaubt, dass man noch ein 6-6 irgendwie erzielt. Aber ja, es war doch auch ein bisschen hämisch alles. Und ja, ganz, ganz merkwürdig. So eine Mischung aus Sarkasmus und dann doch irgendwie wieder ein bisschen Hoffen mit jedem Tor, was man mehr erzielt hat. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das war zu wenig, gar keine Frage. Und jetzt muss es dann eben im nächsten Spiel gegen Freiburg unbedingt mit einem Dreier klappen, denn ja, mit Sicherheit hat Borussia Mönchengladbach keinen überragend guten Kader, aber meiner Meinung nach auch keinen Kader für die Plätze 14, 15, 16 und noch tiefer.
Ich versuche das jetzt ein bisschen aufzudröseln. Ich fand vor allem auch schön, was aus dem Stadion zu hören, weil sowas kommt dann doch nicht so durch die TV-Übertragung. Erstmal zum Elfmeter, damit wir das abgehakt haben. Ich habe das als ein klares Handspiel gesehen und das hätte dann auch einen Elfmeter geben müssen. Marc nickt, dann können wir direkt weitermachen. Und was bei Gladbach eben auch so erschreckend war, dass es eben Basics waren, an denen es gehapert hat. Also ruhende Bälle verteidigen. Du hast es angesprochen, 1-2 für 1-0 und 2-0 fällt nach einem ruhenden Ball. Das sind ja Basics, die sowas zu verteidigen. Genauso ist Zweikampfverhalten auch keine Stellschraube, an der man noch dreht. Und dann kommt hinzu, dass man eben entscheidende Duelle nicht gewonnen hat. Auf eine Sache würde ich gerne noch ein bisschen spezifischer eingehen und das ist nämlich diese Kontersituation, wo Machino nicht mitläuft, weil das verstehe ich nicht so richtig, wie das zustande kommt. Oder spricht das dann da auch für so ein mangelndes Selbstvertrauen oder ja?
Ja, gut, am Ende, glaube ich, ist es eine der wenigen Szenen, die du in der ersten Hälfte hast, auch als Machino. Schwieriges Spiel, weil gefühlt kriegst du kaum Ball und wenn, dann hast du direkt Koch oder Theat im Rücken, die ja relativ schnell dann auch den Ball zurückerobern. Am Ende steht ja auch super wenig Ballbesitz, also ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist, aber geschätzt unter 35%. Und es ist dann einfach super frustrierend ja auch für das gesamte Team. Und ich finde, das hat man gar nicht nur bei Machino, sondern bei der gesamten Mannschaft gemerkt. Mit jedem Tor, was du mehr bekommst, hast du das Gefühl, also du kannst heute machen, was du willst und es klappt nicht. Und ja, dann bist du vielleicht auch in der einen Situation zu langsam im Kopf, in der nächsten Situation dann auch noch ja, unglücklich am Fuß und ja, dann nimmt das alles so seinen Lauf und es hat eine super gefährliche Dynamik. Am Ende, ja, sieht 4-6 dann super wild aus und wenn es jetzt viel hin und her gegangen wäre, dann könnte man vielleicht sagen am Ende, okay, Frankfurt hat es dann einfach clever zu Ende gespielt, aber eigentlich waren das 3 Fußballspiele in einem und ja, das ich weiß gar nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in den nächsten 10 Jahren so nicht nochmal live in einem Bundesliga-Stadion erleben werde. Das war schon sehr wild.
Wir bleiben gespannt zu den 3 Spielen in einem. Neues oder ein anderes Spiel wurde es dann ja in der zweiten Hälfte nach dem 6-0. Was hat Gladbach da anders gemacht? Ich hatte auch das Gefühl, dass Tabakovic ein Faktor war, die Einwechslung. Es ist jetzt auch schwer zu beurteilen, natürlich, wenn Frankfurt 6-0 führt und da selbstverständlich rausnimmt. Aber man kann ja zumindest was Positives für die Mentalität und so einen kleinen Hoffnungsschweif da mitnehmen aus dem Spiel dadurch.
Ja, ich glaube, man hat bei Gladbach das erste Mal gesehen, was man sich von Tabakovic wirklich erhofft. Also ich kann mich noch ans Pokalspiel erinnern, was wir in der ersten Runde hatten, wo er, glaube ich, in 90 Minuten 18 Mal im Abseits stand. Also ungefähr, ist grob geschätzt. Und ja, er bringt natürlich eine Präsenz mit, die man dann auch das erste Mal richtig versucht hat einzusetzen, mit Flanken aus dem Halbfeld, auch mal mit Durchbrüchen zur Grundlinie und dann einen gechippten Ball in die Box. Ja, und im Grunde genommen fallen ja dann alle Gladbacher Tore relativ ähnlich. Also es ist ein Ball in den Strafraum. Einmal ist es Kastrop, der den Kopfball hat. Das andere Mal ist es Tabakovic nach der Ecke. Das Tor von Engelhardt fällt genau so, nur dass er halt vorher dann noch einmal pariert wird und dann frei liegt im Fünfer. Und das letzte Tor von Grant Leon Ranos fällt ja auch aus einem Ball in den 16er, wo sich dann Kaua Santos verschätzt. Also ja, es hat definitiv dann hinten raus so ein bisschen Slapstick gehabt, dass man einfach gesagt hat, okay, wenn man den Spielvortrag bis zur gegnerischen Box hinbekommt, dann sind wir super gefährlich. Das Problem ist halt, dass man dort erstmal hinkommen muss. Und ja, ich glaube, das hat Eugen Polanski auch mal gesagt, das Entscheidende ist eigentlich als Trainer, wie bringe ich mein Team zum gegnerischen 16er und den Ball ins Tor bringen müssen sie dann selber. Und ja, das hat so ein bisschen irgendwie einen lustigen Charakter, sag ich mal, in dem Bezug jetzt, weil ja, über 70 Minuten hat er sein Team nicht zur gegnerischen Box gebracht, so gesehen. Und als sie dann dort waren, dann konnten sie es auch. Interessant.
Ja, Eugen Polanski hat auf jeden Fall ein unvergessliches Spiel erlebt, genauso wie du, Marc. Es wurde auch gesagt, dass Polanski eine faire Chance bekommen wird, also immer noch Interimstrainer zu diesem Zeitpunkt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, was aus der fairen Chance wird. Die nächsten Gegner sind Freiburg, Union und Bayern. Für Eintracht Frankfurt geht es unter der Woche zu Atletico Madrid, wo man ja vielleicht schon ein bisschen mit dem Kopf war in der zweiten Hälfte. Dann wird es in der Bundesliga zu Hause gegen Bayern München spannend und gegen den SC Freiburg zu Hause am 7. Spieltag. Dann wechseln wir jetzt von den Frankfurtern, in die am Mittwoch in der Champions League spielen werden, zum Kellerduell an diesem Spieltag. Heidenheim hat Augsburg empfangen. Der erste FCH hat bisher alle 4 Spiele verloren und auch Augsburg musste am vergangenen Spieltag eine bittere Klatsche gegen Mainz einstecken. Die hat vor allem dicke Probleme in der Defensive aufgezeigt. dieses große Problem des FCA hat man nach 4 Minuten direkt gesehen, als Cesika gelb bekam, weil er gegen Conte keine andere Lösung gesehen hat. Cesika hatte da richtig Glück in dieser Szene. Es war nur keine Notbremse, weil Matsima auf derselben Höhe war. Das Spiel war geprägt von Körperlichkeit und vielen Fouls. Es ist nicht wirklich ein Spielfluss aufgekommen. Der Plan war bei beiden Teams, sah nach lange Bälle und schnellem Umschalten aus. Da war dann Heidenheim leicht besser. Und so kommt in der 28. Minute auch die vorerst beste Chance zustande durch Conte. Der lässt das erstmal aus. Meinke hatte sich da an der Eckfahne gegen Wolf durchgesetzt, der auch nicht gut aussah in der Situation. Der Kapitän hat dann da die Übersicht und kann zu seinem Außenstürmer frei am Elfmeterpunkt schießen, der aber bei seinem Versuch zu hoch ansetzt. In der ersten Halbzeit spielt Conte nochmal übers Tor. Die zweite Halbzeit geht dann relativ schnell los mit dem 1:0 für Heidenheim durch Mikkel Kaufmann. Es war wieder Conte beteiligt. Auf dem rechten Flügel hat er da die Tiefe gesucht und aus vollem Lauf sehr schön scharf auf Kaufmann geflankt. Kaufmann ist vor Schlotterbeck am Ball und kann dann mit der Innenseite unhaltbar ins lange Eck schießen. In der 54. Minute erhöht Heidenheim auf 2:0. Diesmal ist Conte selbst der Torschütze. Es kontert Mikkel Kaufmann, der das 1:0 geschossen hat. Und Kaufmann kann Cesinger auf dem rechten Flügel abschütteln und zieht dementsprechend Schlotterbeck auf sich. Der Torschütze zum 1:0 legt dann perfekt auf Conte, der cool bleibt und trocken ins obere linke Eck abschließt. Für Heidenheim sind es die ersten 3 Punkte der Saison. Und dann bleiben wir doch direkt bei dem Gastgeber. Charlotte, war das ein verdienter Sieg?
Auf jeden Fall. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Ich habe Heidenheim in dieser Saison noch gar nicht so oft gesehen, aber ich finde, in diesem Spiel waren sie sehr, ja, überlegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben anhand dessen, dass der Spielfluss auch lange nicht so zustande kam. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt eigentlich das Gefühl, dass Heidenheim das verliert an diesem Tag, beziehungsweise dass Augsburg überhaupt ein Tor schießt. Am Ende haben sie sogar eins gemacht, kurz vor Abpfiff. Aber Heidenheim hat das absolut verdient gewonnen. Die standen defensiv sehr gut. Also Augsburg hat es ja oft mit langen Bällen versucht. Die waren aber für Heidenheim eigentlich recht leicht zu verteidigen. Essende konnte die auf jeden Fall nicht gut festmachen. Was aber auch an der Innenverteidigung lag von Heidenheim. Also mit Siersleben, der jetzt glaube ich zum zweiten Mal von Anfang an gespielt hat. Und Meinker natürlich. Die beiden haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Und gegen den Ball schiebt ja auch oft von Heidenheim dann mal einer der Sechser irgendwie zwischen die Kette. Das war jetzt in dem Fall Nihüs, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und so war es eigentlich recht leicht für Heidenheim oftmals zu verteidigen. Grundsätzlich war es so, dass es aber auch in den ersten Minuten jetzt auf beiden Seiten nicht so wirklich die Torraumszenen gab. Da hat sich einfach noch viel zwischen den Strafräumen abgespielt. Augsburg hatte viele kleine Fouls, was das dann immer wieder unterbrochen hat. Und dann wurde Heidenheim aber besser und hat es auch zielstrebiger gespielt. Sie haben es oft versucht, eigentlich, also ganz oft war die Idee, über Föhrenbach links aufzubauen und beziehungsweise Siersleben hat rausgeschoben und dann Föhrenbach eingesetzt und der hat immer diagonal in den Zehnerraum gespielt. Und ob da dann Ibrahimovic war, der sehr umtriebig war, oder auch Kaufmann, der extrem viel gekämpft hat oder sehr gekämpft hat und einfach viel unterwegs war. Und irgendwann haben sie das geschafft, dann auch mal auf Conte rüber zu verlagern. Also da waren immer mal wieder gute Spielzüge dabei und sie hatten dann auch immer ihre Abschlusssituation. Allerdings war es in der ersten Halbzeit so, dass davon halt ganz wenig nur aufs Tor kam. Also Conte hat da auch, ich glaube, zweimal ordentlich drüber geschossen. Also ich glaube, die Statistik war auch in der ersten Halbzeit, dass weder Augsburg noch Heidenheim einen Schuss aufs Tor hatte. Also da waren schon Schüsse dabei, aber da ging jetzt keiner in dem Fall auf Finn Dahm. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde es besser. Da haben sie natürlich auch den perfekten Start gehabt mit Kaufmann. Also dafür, dass Heidenheim letzte Woche ja in Hamburg schon einige Chancen hat liegen lassen und in der ersten Halbzeit durchaus auch gute Gelegenheiten ausgelassen hat, finde ich, dieser Abschluss von Kaufmann war deutlich schwieriger als andere. Also das war eine sehr scharfe Reingabe von Conte, aber auch aus sehr spitzem Winkel. Aber macht er richtig stark und hat sich das auch verdient, finde ich, durch seinen Einsatz vorher. Genau, und das zweite Tor dann so kurz danach, wo Cesiger auch wirklich schwach verteidigt, also er springt da irgendwie auch so unter dem Ball durch gegen Kaufmann und Kaufmann ist dann auf und davon. Augsburg sprechen wir gleich noch drüber, aber auch das Nachrückverhalten überhaupt nicht vorhanden, also Conte ist dann ja völlig frei in der Mitte. Ich fand die Situation auch gut, weil er hat natürlich sehr viel Zeit, sich zu überlegen, wo er ihn hinschießt und draußen sah man nur die Heidenheimer Auswechselspieler, die ihm noch, die Kaufmann noch zugerufen haben, leg ihn ab, leg ihn ab. Aber ja, dann macht er das und ab da habe ich mir überhaupt keine Sorgen mehr gemacht. Oder Sorgen hatte ich eh nicht, aber da, spätestens da habe ich nicht gedacht, dass Augsburg da irgendwie noch was entgegenzusetzen hat. Dazu stand Heidenheim auch zu sicher, obwohl es auch recht viele Wechsel gab, oder Auswechslung von Spielern, die dann wirklich auch kräftemäßig am Ende waren, aber trotz der Wechsel ist Heidenheim, finde ich, stabil geblieben und hat lange Antwort auf deine Frage, aber auf jeden Fall einen verdienten Heimsieg eingefahren, der bitter nötig war.
Ja, war viel drin in deiner Antwort. Man muss natürlich zu Cesiger sagen, beim 2-0 ist Gelb vorbelastet, kann da trotzdem schlauer agieren. Dann viele Spieler, die du am Anfang positiv angesprochen hast, sind reinrotiert. Also in der Innenverteidigung hat Siersleben den Vorzug vor Gimba erhalten. Und im Dreiermittelfeld ist Nihus für Kerber reinrotiert. Da vielleicht auch dann ein glückliches Händchen von Frank Schmidt. Ich würde dann jetzt noch mal explizit auf Conte eingehen. Ich habe auch im Forum habe ich von Frau Nea gesehen, er ist unfassbar schnell. Wenn er ihm jetzt nur noch das Kicken beibringen kann, dann wird alles gut. ich würde sagen, das trifft es ganz gut. Hat zwei hochkarätige Chancen vergeben, bereitet dann aber das 1-0 vor und macht das 2-0 selber. Wie siehst du ihn? Ist jetzt kein junger Spieler, ist 29, glaube ich. Aber ist für mich in der Partie der herausragende Spieler.
Ja, auf jeden Fall. Und das nicht nur wegen seines Tors und seiner Vorlage, sondern der hat einfach sehr viel Tempo mitgebracht, auf der rechten Seite auch gemeinsam mit Traoré. Das war immer ein gutes Wechselspiel und war für Cesiger eigentlich wirklich dann kaum zu verteidigen, spätestens nach der gelben Karte nicht mehr, weil du natürlich dann, wie du schon sagst, es war zwar gegen Kaufmann, aber wenn er dann davongelaufen ist, kannst du nicht mehr am Trikot ziehen. Also Conte bis auf die Abschlüsse, aber das zieht sich oder zog sich in der Vergangenheit zumindest so ein bisschen durch die gesamte Heidenheimer Offensive. Und das hört bei Conte dann nicht auf. Also in der ersten Halbzeit ist er noch sehr glücklos. Ist natürlich gut, dass er in die Situation kommt. Also einmal hat er dann nach der Ecke am langen Pfosten, glaube ich, den Abschluss und einmal eben nach der Balleroberung von Mainka. Du musst die halt irgendwie aufs Tor bringen. Also sonst, damit man irgendwie. Also das zieht sich aber durch. Aber ansonsten war er sehr umtriebig und hatte wirklich viel versucht. Und das Zusammenspiel mit Kaufmann hat natürlich auch sehr gut funktioniert. Also die haben sich dann auch spätestens nach dem zweiten Tor gegenseitig gefeiert. Und genau, war dann aber, glaube ich, auch in der 68. auch gut durch. Also das hat man ihm schon angesehen, dass er dann nicht mehr konnte. Aber hat davor ja auch alles gegeben. Und hat er sich eben auch verdient durch seinen Aufwand, den er in der ersten Hälfte auch betrieben hat, der dann noch nicht belohnt wurde.
Wir haben jetzt viel Positives über Heidenheim gesagt und es war auch auf jeden Fall aus meiner Sicht ein sehr verdienter Heimsieg, verdiente erste 3 Punkte in der Liga. Offensiv klar das bessere Team, trotzdem waren ja diese Nachlässigkeiten bei Heidenheim, die man in den vorherigen 4 Spielen beobachten konnte, nicht ganz weg, oder?
Zumindest bei dem letzten Tor war es schon wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Es war eine Flanke von Fabian Rieder, meine ich, von der einen Seite, wo sie dann überhaupt nicht in den Zweikampf kommen und wirklich dann nicht wach sind. Ich glaube, es war vorher ein schlechter Abschlag von Ramay. Genau, aber das darf natürlich nicht passieren und das passt natürlich dazu, dass sie in den ersten 4 Spielen, glaube ich, schon 9 Tore kassiert haben. Also, aber abgesehen davon, finde ich, haben sie kaum was zugelassen, weil eben Mainka und Seesleben wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, finde ich. Aber bei Heidenheim ist so, ich finde, wer auch sehr engagiert war, war zum Beispiel Dorsch. Aber der hat auch so ein bisschen in dem Spiel allein seine Position so ein bisschen gesucht. Also anfangs war er noch recht defensiv und ist dann irgendwann immer weiter vorgerückt, hat irgendwann sogar in erster Linie ist er angelaufen. Und der ist da sehr bemüht, aber auch noch sehr glücklos. Also ich finde, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähnlich wie bei Ibrahimovic, finde ich, der auch viel Potenzial hat. Das sieht man. Der tut auch Heidenheim gut, dass sie den ausgeliehen haben. Aber auch der trifft noch manchmal zu viele schlechte Entscheidungen. Also da wäre durchaus noch mehr Potenzial gewesen, um auch mal Angriffe besser auszuspielen. Genau, aber ich finde zumindest jetzt gegen Augsburg war es vor allem defensiv, weil du das gefragt hast, fand ich es völlig in Ordnung. Sie wurden aber auch, finde ich, nicht so sehr geprüft. Also von Augsburg war das schon sehr wenig.
Du leitest schon über. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass du von Potenzial sprichst bei Heidenheim. Weniger schön ist, dass ich im Spielfilm das 2:1 von Philipp Tietz unterschlagen habe in der Nachspielzeit, 90. plus 8. Vielleicht habe ich es deswegen unterschlagen, weil es jetzt die Partie nicht wirklich spannend gemacht hat. Wenn wir auf Augsburg blicken, dann hatte Sandro Wagner ja viel vor. Er wollte eine neue Spielidee etablieren. Wie viel ist davon noch übrig aus deiner Sicht?
Ich finde, je mehr die Saison so voranschreitet, desto weniger. Also ursprünglich war ja auch mal sein Plan, nicht mehr ganz so viele lange Bälle drin zu haben, vor allem nicht so viele lange diagonale Bälle. Das war schon gegen Mainz trotzdem oft zu sehen. Und aber auch jetzt gegen Heidenheim, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, also da wurde ganz oft auf Essende lang geschlagen und der konnte die Bälle nun mal nicht festmachen. Und ich finde, da ist es so, und vor allem ist es defensiv halt wirklich teilweise auch löchrig. Also wenn ich sage, Heidenheim hat da Potenzial nach oben, das besser auszuspielen, dann spricht das auch nicht gerade für Augsburg. Also die hatten da, und die haben ja an sich schon Qualität, also Zielsieger hatte einen schlechten Tag auf jeden Fall. Auch mit seiner Aktion am Anfang, die du schon erwähnt hattest. Und Schlotterbeck und Mazzima haben da aber auf jeden Fall eigentlich, also das sind eigentlich stabile Innenverteidiger. Aber ich finde, vielleicht wo auch das größere Problem lag, war dann vielleicht auf der Sechserposition sogar. Da hast du mit Massengo eigentlich jemanden, mit dem du vielleicht auch mal so ein Pressing lösen kannst. Das wird nur nie versucht, zumindest nicht mehr. Es wurde am Anfang noch mehr versucht. Der wird aber ganz oft überspielt und kam dann auch, finde ich, in dem Spiel gar nicht so rein. Und wen ich wirklich nicht wirklich gut fand, ist Jakic, der eigentlich als, wo ich erwarte von jemandem, der Kapitän ist, dass man irgendwie in so einem Spiel auch dann eine Ausstrahlung hat, wenn es so gegen dich läuft, spätestens nach dem 0-2. Aber er hat es auch nicht geschafft, mal irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kontakte er am Ende hatte. Aber es waren auf jeden Fall keine, die mir aufgefallen sind. Also das fand ich schon, da kam nicht viel. Also der Einzige, der mal gute Aktionen hatte, aber auch brauchte, um ins Spiel zu kommen, war Fabian Rieder, der ja auch das Tor von Philipp Tietz vorlegt. Und generell war es, finde ich, eher so, dass die Einwechselspieler dann eher mal für gute Momente gesorgt haben. Also ein Mert Kömü habe ich mir aufgeschrieben, der hat Energie reingebracht, der hätte sich ja auch gerne von Anfang an gespielt. Aber ich finde auch Claude Maurice, der recht früh ausgewechselt wurde, oder in den 59. Hatte auch gar keinen Zugriff aufs Spiel. Und ja, stellt sich so ein bisschen die Frage, was Sandro Wagner jetzt macht. Er steht natürlich immer mehr in der Kritik. Ob man diese Spielidee durchdrückt, also er rückt immer mehr davon ab. Andererseits sagt er aber auch, das ist keine Spielidee, die er irgendwie sich alleine ausgedacht hat, sondern die ist durchaus mit den Spielern abgesprochen gewesen oder hat man zusammen erarbeitet. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie so richtig etabliert ist oder dass die Spieler irgendwie wissen, was sie zu tun haben oder ob sie das Selbstvertrauen haben, das so zu spielen. Also das macht für mich immer weniger den Eindruck. Und das finde ich, wenn du so eine Spielidee hast und die gerne irgendwie durchdrücken willst, dann ist ja eigentlich Heidenheim ein guter Gegner dafür. Aber selbst da hat dann der Mut irgendwie gefehlt.
Ja, Einerseits ja, andererseits ist Heidenheim, hat ja auch sehr mannorientiert gespielt in der Partie und da hat Augsburg, ist nicht das erste Mal, dass sie gegen mannorientiert spielende Gegner große Probleme haben und da vorne einfach nichts los ist. Jetzt will ich aber nochmal zurückkommen auf die defensive Grundordnung, weil für mich ist jetzt die Gretchenfrage, die sich da stellt, wenn in der defensiven Grundordnung wirklich wenig stimmt und du defensiv stabilisieren willst, dann ist doch der naheliegende Schritt zum FCA-Terrorball zurückzukehren, weil effektiver.
Und dafür ist aber, glaube ich, Sandro Wagner halt nicht der Typ. Das will der halt absolut nicht sehen. Und ich glaube, und das ist die Frage, die ich mir stelle, ob er nicht, weil es ja in der Vergangenheit für Augsburg schon gut funktioniert hat mit diesem Zerstörerfußball so ein bisschen, ob man dahin zurückkehrt, weil klar, du möchtest irgendwo eine Spielidee etablieren, aber du musst natürlich auch Punkte sammeln unterwegs und kannst es dir nicht leisten, da solche Niederlagen dann einzustecken. Und sie haben ja durch, ja, sie haben es ja schon, finde ich, mehr drin wieder mit diesen langen Bällen, aber so wie Cesiga, Schlotterbeck und Mazzima da auch bei Pressing dann, oder beziehungsweise weil sie eben Massengo immer nicht gefunden haben, war da halt wirklich, finde ich, keine gute Lösung vorhanden. Und natürlich kehrt man dann irgendwann zu diesem Ball zurück, aber der kam auch immer wieder zurück, weil halt der dann nicht festgemacht wurde.
Also, ja, personelle Veränderungen waren es jetzt in der Partie nicht wirklich. Also eigentlich ist ja Raube Leo Kapitän, der ist aber mit seinem Innenbandriss fällt der aus. Aber dafür ist Schlotterbeck genesen. Im Mittelfeld sind Jakic und Fellhauer zurückgekehrt und eben Kömür, den du gerade positiv angesprochen hast, und Rex Bajai sind dafür auf der Bank geblieben. Und im Sturm kam Isende von Anfang an, weil er gegen Mainz dieses Joker-Tor kassiert hat, oder er wurde auf jeden Fall dafür belohnt und hat den Vorzug erhalten. Also personell hat man ja viel verändert. Es wird sehr, sehr interessant für Wolfsburg im nächsten Spiel, für Augsburg im nächsten Spiel gegen, Überraschung, Wolfsburg zu Hause, dann gegen Köln auswärts und gegen Leipzig zu Hause. Für Heidenheim geht es auswärts zum VfB Stuttgart, dann spielt man zu Hause gegen Werder Bremen und dann noch gegen Hoffenheim auswärts. Bevor wir zum nächsten Spiel gehen, würde ich aber gerne noch eine Sache ansprechen von der Partie Heidenheim gegen Augsburg. Es gab eine unschöne Szene, nachdem war es auch mucksmäuschenstill im Stadion. Ein Fan ist vom Zaun gefallen und nach den Infos, die ich jetzt so rausfinden konnte, ist der Fan auch noch im Krankenhaus. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, kann sich gerne ins Forum begeben. Da hat Frau Neha in der Diskussion einiges zu dem Thema geschrieben. Die nächste Partie, auf die wir eingehen wollen, ist VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. RB Leipzig ist nach der bitteren Auftaktniederlage bei Bayern München, wo man 0-6 verloren hat, mittlerweile gut in der Saison angekommen. 3 Siege in Folge stehen zu Buche. Wolfsburg dagegen ist seit 3 Spielen sieglos. Dafür versucht man jetzt zu Hause gegen Raba viel. In der 4. Minute kommt die erste von vielen guten Chancen auf Wolfsburger Seite, die aber alle zu keinem Tor führen werden. Der einzige Treffer fällt schon in der 8. Minute durch Bakayoko. Eingeleitet wird er durch einen Fehlpass von Amura. Im Anschluss wird die Partie ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Wir sehen, ich glaube, insgesamt 3 Lattentreffer auf Wolfsburger Seite. Am Ende lässt Leipzig die Entscheidung liegen. Es sind unfassbar viele Chancen. 22 auf Wolfsburger Seite, 20 auf Leipzig-Seite, ein rasantes Spiel, in dem am Ende Side-Fact Timo Werner eingewechselt wird. Ich würde mit Wolfsburg anfangen. Ich würde mit Wolfsburg anfangen, die einfach das Tor nicht treffen. Das ist das erste Problem, Thema Chancenverwertung, Marc.
Ja, boah, also ich muss sagen, ich habe das Spiel auch im Real Life dann nochmal geschaut und habe angefangen, so wie ich es immer mache, jede Chance einfach mitzuschreiben und habe irgendwann dann alles nochmal über den Haufen geworfen, weil ich nicht hinterherkam mit dem Schreiben. Es waren brutal viele Szenen. Also du hast es schon angesprochen, Jens, nach 4 Minuten, das muss eigentlich fast schon das 1-0 sein, gute Standardvariante. Dann Wind mit 1-2 guten Gelegenheiten, Mitte zweiter Hälfte hält Gulaschi den Ball noch gerade so, dass er an die Latte geht. Dann hat Eriksen eine gute Gelegenheit gehabt nach Einwechslung. Es war so ein bisschen, keine Ahnung, man hatte so das Gefühl, okay, die können noch 2 Stunden weiterspielen, da passiert nichts. Also Pecinovic, der reinkommt, hat, glaube ich, auch noch den Lattenkopfball gehabt. Ich glaube, Wolfsburg ist so ein bisschen, ja, wild in diesem Spiel gewesen. Also sie waren nach vorne hin teilweise richtig gut und kommen echt zu guten, aussichtsreichen Gelegenheiten, wo du wahrscheinlich, wenn du das Spiel noch dreimal so spielst, nur die Offensivanteile auch immer ein Tor draus fällt, aber an dem Tag sollte es nicht sein, und machen aber dann eben auch im Umkehrschluss super viele individuelle Fehler, womit sie dann Leipzig immer wieder eingeladen haben. Also es war eigentlich ein super wildes Spiel. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste und nur so den Chancenverlauf sehen würde, dann könnte ich fast glauben, dass ich Gladbach-Frankfurt hier nochmal sehe. Also es hatte das Potenzial dazu, dass dieses Spiel nur 1-0 für Leipzig endet, ist eigentlich das Verrückteste daran.
Das ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, mal einen X-Goals-Wert einzustreuen. Also 3,05 auf Wolfsburg-Seite führen zu insgesamt 0 Toren und 2,41 auf Leipzig-Seite führen zu einem Tor. 7 Großchancen bei Wolfsburg, also die Zahlen sind wirklich irre. Dass es da an der Effektivität mangelt, das haben wir jetzt schon besprochen. Das große Thema für Simones vor dem Spiel war, dass er sein Team dominanter sehen will. Das heißt, in der konkreten Ausführung würde ich auf jeden Fall mal reinwerfen, höher anlaufen. Würdest du sagen, dass ihm das geglückt ist?
Jein. Also wenn wir über Dominanz sprechen, sprechen wir auch davon, dass man das Spiel einfach mehr kontrolliert. Und dieses Spiel war alles, aber nicht kontrolliert von irgendeiner Seite. Also ich habe es ja eben schon mal angesprochen, es gab super viele individuelle Fehler im Spielaufbau. Also alleine Amura hat, glaube ich, 3 gute Gelegenheiten für Leipzig aufgelegt. Ich glaube, man braucht bei Wolfsburg gar nicht drüber sprechen, dass irgendwie individuelle Qualität fehlt. Ganz im Gegenteil. Also Jonas Wind hat schon unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo das Tor steht. Eriksen, glaube ich, braucht man jetzt auch nicht viel zu sagen. Der hat auch schon ein paar Fußballspiele in seinem Leben bestritten. Und auch Amura war in der letzten Saison überragend gut. Und ich glaube auch in dem Spiel, also wenn Jens nach 4 Minuten das 1-0 macht, dann kann das ganze Spiel anders laufen. Allerdings würde ich nicht sagen, dass man wirklich eine Dominanz gesehen hat, denn es gab auch durchaus Phasen, gerade so rund um das 1-0 von Leipzig, wo sie ja kurz vorher schon den Abseitstreffer erzielen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Wolfsburg phasenweise gar nicht rauskam aus der eigenen Hälfte. Und super viele Ballverluste, ganz schlecht auf zweiten Bällen, sodass man einfach so den Eindruck hatte, okay, irgendwie wirken sie teilweise einfach ein bisschen hilflos, wie sie sich aus Drucksituationen dann befreien können.
Das habe ich genauso beobachtet. Also gerade diese Schwierigkeiten, sich hinten rauszuspielen, war vor allem in der ersten Halbzeit ein Thema. In der zweiten Halbzeit, finde ich, war das schon besser. Haben Sie da wirklich was besser gemacht in der zweiten Halbzeit?
Ich finde, dass Sie vor allen Dingen im Verbindungsspiel ein bisschen klarer waren. Während sie in der ersten Hälfte häufig diagonal noch ins Zentrum gespielt haben und da einfach auch zu häufig gefährliche Passwinkel hatten, wo sie dann auch eben den ein oder anderen Ballverlust mit eingestreut haben, unfreiwillig natürlich, haben sie es im zweiten Durchgang ein bisschen klarer gelöst. Also sie sind im Aufbau nicht mehr so kompliziert gewesen, dass sie immer diagonal rauskommen wollten, sondern haben dann eben auch mal den Umweg genommen, quasi kurz über den Flügel zu spielen, um dann gegebenenfalls im Zwischenraum zu verlagern. Und grundsätzlich haben sie einfach in entscheidenden Momenten bessere Entscheidungen getroffen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass mit zunehmender Spieldauer auch irgendwann so dieser Faktor bei Leipzig natürlich losging, dass du natürlich zwei Siege in Folge schon im Gepäck hast, dabei bist, den dritten einzufahren, auf der anderen Seite auch schon so viele Chancen gegen dich gehabt hast, dass du die ganze Zeit ja auch im Hinterkopf hast, dass es eigentlich Wahnsinn ist, dass es immer noch 1-0 steht, und du natürlich irgendwie das über die Zeit kriegen willst und automatisch dadurch auch ein bisschen tiefer wirst, weil ihnen auch mit zunehmender Spieldauer die Entlastung dann ein bisschen gefehlt hat. Und man muss auch sagen, dass sie einfach auch, ja, Wolfsburg hat super viele gefährliche Standardsituationen kreieren können. Gefühlt jede Ecke, jeder Freistoß, die irgendwie reingeflattert sind, waren am Ende dann eine gute Gelegenheit. Und ja, also ich glaube, einmal ist es Gulaschi gegen Kouliarakis, habe ich stehen, nach 53 Minuten, dann Wind in der 55., Wind in der 63., Pucinovic in der 74., Eriksen in der 77., also die Liste ist ja ewig lang.
Ich bin froh, dass du sie doch weitergeführt hast, nachdem du gerade meintest, ja.
Ja, es ist halt am Ende, bringt dir das halt nichts. Also so blöd es klingt, klar, Fußball ist ein Ergebnissport, aber ich könnte nicht mal sagen, dass ich Wolfsburg jetzt extrem schlecht fand, weil sie waren mit Ball teilweise echt in Ordnung, aber zu risikoreich. Und es hat ihnen halt in diesem Spiel das Genick gebrochen, weil ja auch Leipzig das Spiel nicht zugemacht hat. Hatten sie halt zwar immer noch Hoffnung, aber haben es halt einfach nicht irgendwie über die Linie geschafft.
Du hast sowohl individuelle Fehler als auch risikoreich angesprochen bei Wolfsburg, bei den Gegentoren. Sehe ich ähnlich. Ich glaube, es macht in so einem Spiel wenig Sinn, jetzt auf einzelne Personalien so stark zu schauen. Jonas Wind hat das erste Mal von Beginn an gespielt. Hast du dadurch eine große Veränderung gesehen?
Ehrlich gesagt habe ich zu wenig Wolfsburg vorher gesehen, um eine Veränderung feststellen zu können. Ich finde, was man aber gemerkt hat, dass Wind einige unglückliche Situationen dabei hatte, wo er sich entweder falsch rum aufdreht oder wo er schlecht positioniert ist, um einen Zweikampf zu führen. Das wurde mit zunehmender Spieldauer besser. Aber auch da muss man sagen, halt einfach dieses Kaltschnäuzige, was er vor ein, zwei Saisons hatte, das hat halt einfach gefehlt. Also ja, zwei, drei Riesenchancen, die er normalerweise mit seiner Qualität machen muss. Und ich glaube, ja, wenn Jonas Wind in besserer Form gewesen wäre, geht er auch mit ein, zwei Toren aus diesem Spiel raus, 100%.
Jetzt kann man aus den 22 Chancen, von denen wir ein paar genannt haben, beziehungsweise du ein paar aufgezählt hast, auch schließen, dass Leipzig schon auch Glück gehabt hat in der Partie einerseits. Andererseits beim 1-0 hat man bei Leipzig auch gesehen, dass das Pressing einfach jetzt aktuell gut funktioniert. Sie haben da sehr hoch und sehr konsequent gepresst. Ole Werner, würdest du sagen, hat Leipzig stabilisiert oder?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, waren sie denn so schlecht, dass sie stabilisiert werden mussten? Also ich glaube, klar, das Spiel gegen Bayern, ja, das steht für sich. Da hat so gar nichts gepasst. Aber man hat ja jetzt auch in den letzten 2-3 Spielen gesehen, dass ja Leipzig gar nicht so diese riesen Spielanteile immer braucht. Es reichen dann kleine Momente. Also das ist ja seit Jahren so ein Leipziger Phänomen, dass du irgendwie 2-3 Spieler vorne holst, die extremes Entwicklungspotenzial mitbringen, und einer von denen schlägt immer ein, und momentan ist es halt Bakayoko, der überragend spielt. Auch auf der anderen Seite, Diamandé hat mir gut gefallen. Ja, also ich glaube, Bakayoko kann ja auch, er macht das 1-0, er hat in der 25. noch eine gute Chance. In der 48. gibt es die Dreifachchance für Leipzig, am Ende mit dem Lattenkreuz von Bakayoko. Dann Diamandé, der Amura vernascht in der 71. und die Chance hat, wo Grabara dann noch gut hält. Also auch da kann man ja das Spiel genau andersrum spielen und sagen, auch Leipzig hat sehr, sehr viele Chancen in dem Spiel gehabt. Und am Ende kann man dann, glaube ich, sagen, ja, sie haben Glück gehabt, dass sie das Gegentor nicht bekommen, aber sie haben halt auch Pech gehabt, dass sie das Spiel nicht zumachen. Allerspätestens dann mit Baumgartner in der 90. Und dem Elfmeter. Ja, also ich finde, so stabil hat Leipzig nicht gewirkt, weil wenn ich eben so stabil bin, dann lasse ich nicht so viel Torchancen zu. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, Fußball ist halt ein Ergebnissport, und dann sprechen jetzt nachher alle davon, boah, Leipzig ist super stabil gewesen und haben 3 Spiele in Folge gewonnen. Dass aber dieses Spiel in Wolfsburg halt auch 4-4 ausgehen kann, das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, dann sprechen wir eben nicht über ja so viel Sicherheit und so viel ja Struktur, die sie haben. Und dieses Spiel war halt super wild, super viele Umschaltmomente. Und ich glaube, das ist für kein Team am Ende so positiv zu bewerten. Weil, ja, es ist halt mehr, was man zulässt, was man halt negativ im Endeffekt bewerten kann, als die Punkte, wo man sagt, okay, man hat dann halt offensiv die Aktionen, die man halt nicht verwertet.
Ich finde, das Spiel ist eigentlich die perfekte Erklärung, wie das 0-6 zum Auftakt gegen Bayern zustande kommen konnte. Die Anzahl, wenn man auf die Anzahl der Torschüsse blickt, ist das ziemlich selbsterklärend. Du hast es auch schon angesprochen, gegen Köln und Mainz war das auch so, dass Leipzig das Spiel nicht zugemacht hat. Und so hat man eben recht knapp dann 3 Siege eingefahren. Wenn wir über Fehler bei Wolfsburg sprechen, finde ich, kann man auch bei Leipzig über kleine Fehler sprechen. Gerade so zwischen der 50. und 60. Minute, wo so die eh schon vielen Chancen eskaliert sind auf Wolfsburger Seite, lässt sich auch Leipzig im Aufbau leicht den Ball abnehmen. Und hilft da dem Gegner auch mit Fouls, die nicht nötig sind. Und Bakayoko, den wir jetzt viel gelobt haben, lässt sich im Angriff auch mal leicht vom Gegner trennen. Ich hatte das Gefühl, dass Wolfsburg, oder ich habe beobachtet, dass Wolfsburg oft über die Seiten durchgebrochen ist. Ja, was ich dich noch fragen würde, passt die Zweikampfhärte bei Leipzig da?
Es kommt darauf an, in welcher Situation. Also es gab durchaus Situationen, wo Leipzig auch im Gegenpressing gut ist, wo Leipzig durch eine gewisse Zweikampfhärte dann auch relativ schnell einen Ballgewinn wieder erzielt nach einem Ballverlust. Es gibt aber natürlich auch genügend Momente, wo man dann zu ungestüm im Zweikampf ist, wo man eben zu leicht auch Freistöße in Boxnähe hergibt. Und ja, ich glaube, am Ende, es ist immer so eine Mischung aus, was will ich und was ist so dieser Nebeneffekt, den ich dafür bezahle. Und natürlich, wenn ich sehr aktiv gegen den Ball sein möchte und auch sehr, sehr viel im Gegenpressing aktiv sein möchte, dann passiert es mir, dass ich auch unter Umständen mal in eine Umschaltsituation laufe, weil ich vielleicht an einer anderen Stelle eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Und ich finde, das war halt so das Sinnbild auch in diesem Spiel von beiden Teams. Und dann musste Leipzig häufiger mal ein Foul ziehen in einer Situation, wo sie es wohl lieber nicht getan hätten. Mit Sicherheit auch aufgrund der Basis, dass sie vorher dann irgendwo anders eine gewisse Einstellung zum Zweikampf haben vermissen lassen.
Das fasst es ganz gut zusammen, dass von dass mal wieder viel Positives, aber auch ein bisschen Negatives dabei war. Thema Verteidigung bei Standards ist auch so, ist eigentlich ähnlich. Auf der einen Seite passender Abläufe, auf der anderen Seite fällt mir da eben dieser Freistoß von Arnold an oder ein oder die Ecke 2 Minuten später, wo Amura einfach überhaupt nicht gedeckt ist. Ja. Ich würde trotzdem, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, Marc, dieses Spiel, da würde ich dann jetzt einen Haken hintermachen. Für Raba geht es kommende Woche nach Dortmund. Dann spielt man zu Hause gegen den Hamburger SV und auswärts gegen Augsburg. VfL Wolfsburg muss ebenfalls gegen Augsburg ran, allerdings schon am kommenden Spieltag auswärts. Dann geht es zu Hause gegen Stuttgart und zu Hause ebenfalls gegen den HSV. Kommen wir zum nächsten Sonntagsspiel von heute. 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart. Das hat außer mir noch Charlotte gesehen. Und da würde ich jetzt in den Spielfilm reinstalten. Der 1. FC Köln ist wirklich positiv in die Saison gestartet. 9 Tore hat man bis zu diesem Spiel geschossen. Nur Bayern und Frankfurt haben noch mehr. Der Gegner aus Stuttgart ist so ein bisschen ambivalent. Einerseits zeigt man zu Hause ganz gute Auftritte, andererseits tut man sich insbesondere auswärts schwer und das sollte sich auch beim FC wiederholen. Zumindest sah es am Anfang danach aus, denn Kaminski schießt in der 4. Minute schon das 1:0 für Köln. Es ist ein sehr schöner Abschluss nach einem Umschaltmoment von Jan Thielmann, der da Ragnar Ache bedient und der die Übersicht für Kaminski hat. Der hat aus 13 Metern genügend Zeit, sich das zurechtzulegen. 3 Minuten später hätte Köln sogar erhöhen können, denn Nübel kommt etwas zu spät raus und Ache kann den Keeper mit einem Lupfer überwinden, aber Jacques setzt noch, ist noch dazwischen, kratzt die Kugel in allerletzter Sekunde von der Linie. Es dauert so 15 Minuten, bis der VfB besser im Spiel ist. Man wird erstmal durch einen Eckstoß gefährlich und in der 24. Minute wird dann eine VAR-Entscheidung zum Ausgleich per Elfmeter führen. Schwebe tritt Demirovic in die Hacke gegen die Achillesferse. Erst gibt der Schiedsrichter keinen Elfmeter, weil Demirovic auch nicht fällt in der Situation. Aber das hat nicht primär, ist nicht die primäre Kennzahl, wenn es darum geht, den Elfmeter zu geben, sondern die Begründung später war auch, man möchte eben nicht das unterstützen, dass Spieler sozusagen unter Fallsucht im Strafraum leiden und deswegen wird der Elfmeter nach sehr, sehr langer Prüfung doch gegeben, weil der Tritt auch relativ doll gegen Demirovic Achillessehne war, ist ein bisschen eine strittige Szene, über die viel diskutiert würde. Es hat recht lange gedauert, aber am Ende der Elfmeter laut Regelwerk so zu geben. Demirovic macht dann das 1:1, es ist sein 3. Saisontor. Es bleibt ein unruhiges Spiel. Wagnermann probiert es nochmal in der Distanz in der 1. Halbzeit. In der 2. Halbzeit passiert bis zur 60. Minute nicht besonders viel. Das liegt auch daran, weil es viele Fouls für kleine Unterbrechungen sorgen. Beide Teams verstricken sich so ein bisschen im Mittelfeld. Die Einwechslung von Zaid El-Mahler bringt nochmal eine Veränderung beim FC rein. Aber es ist dann in der 81. Minute Wagnermann, der zum 2:1 Endstand trifft. Die Vorbereitung von Stiller war wirklich sehr, sehr sehenswert. Für Köln es ist eine bittere Niederlage. Man hat viel investiert, aber am Ende doch verloren. Stimmt das mit deinem Eindruck überein, Charlotte?
Ja, tut es. Ich habe es mir auch aufgeschrieben als kleines Fazit, dass Köln, glaube ich, da eher sehr unzufrieden rausgeht. Und das liegt nicht an dem gegebenen Elfmeter, obwohl Lukas Kmasiok sich da sehr drüber aufgeregt hat und nochmal so eine grundsätzliche VAR-Diskussion aufgemacht hat. Ich finde auch, also du hast es ja schon gut dargelegt, was die Regeln auch sagen. Ich finde, man kann den geben. Und Demirovic in dem Fall nicht dafür bestrafen, dass er weiterspielt, sozusagen. Genau, aber Köln hat super begonnen, ist dann auch verdient oder ja auch recht schnell in Führung gegangen und hatte dann noch die Chancen, da zu erhöhen und kassiert dann eben diesen Strafstoß, spielt sehr intensiv auch in der ersten Halbzeit, also ein sehr anstrengender Spielstil auf jeden Fall. Und sie haben dann aber durchaus auch, ja, ganz am Ende auch noch da wirklich gute Chancen, erstmal vor dem Treffer von Wagnermann selbst in Führung zu gehen. Du hast es schon erwähnt, El Maler war da ein Faktor auf jeden Fall nach seiner Einwechslung mit dem einen Schuss, den Nübel über die Latte lenkt. Und aber auch nach dem Gegentreffer von Wagnermann gibt es nochmal die Ausgleichschance durch Stiller. Also ich glaube, es war Stiller, der da irgendwie den Ball abbekommt und Nübel dann noch auf der Linie pariert und ja auch anschließend dann noch über den Freischuss von Waldschmidt, wo Schwebe irgendwie fast noch reinrutscht. Also da war auf jeden Fall noch deutlich mehr drin für Köln und vor allem da man wirklich gut begonnen hat und sich dafür eigentlich auch belohnen müsste, wird man nicht zufrieden sein am Ende, weil es auf jeden Fall auch nicht, oder sagen wir es so, Stuttgart war durchaus schlagbar heute. Und genau, für Köln war einfach mehr drin, weil sie schon viele gute Sachen gemacht haben.
Das 1-0, du hast es angesprochen, gute Sachen gemacht, auch weil sie da einfach den Umschaltmoment super schlau spielen. Also Köln hat nicht einfach strikt die Tiefe gesucht, sondern das Spiel auch in die Breite gezogen. Wirklich ganz, ganz schwer da für den Gegner in der Situation. Und auf der anderen Seite würde ich Köln auch noch loben dafür, dass sie die Zonen, die der VfB eigentlich gerne bespielen würde, dicht gemacht haben. Und das sind ja auch Dinge, die vor dem Spiel klar waren. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass Kwasniok die Mannschaft sehr stark nach dem Gegner ausrichtet, ja sogar was in der letzten Reihe verändert.
Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall wieder aufgegangen, gegen den Ball mit der Fünferkette auch zu spielen. Und mit der Dreikette Hübers hat ein super Spiel gemacht, der hatte viele Balleroberungen, der hat auch den Mut, da in Situationen sozusagen nach vorne zu verteidigen und da auch, ja, wurde auf jeden Fall gegen Stuttgart dafür belohnt. Und genau, auch immer wieder über links gespielt, viel über Meiner oder auch Kaminski, der extrem viel investiert hat und einfach sehr umtriebig war, also entweder über die beiden und dadurch, dass er eben noch mit der Dreierkette diese Absicherung hatte, konnten die das auch sehr offensiv interpretieren. Also von daher und genau auf der anderen Seite da, ich finde, das ist auch so ein klar der Ballverlust, also bei dem 1-0 auf der linken Seite von Führich ist es, glaube ich, der versucht, Stiller anzuspielen. Darauf war Köln, glaube ich, auch sehr gut eingestellt, dass sie bei sowas dann direkt in die Tiefe zünden sozusagen, weil sie wissen, dass Wagnermann auf der anderen Seite jemand ist, der oft schnell hochschiebt und der kam dann nämlich auch nicht mehr hinterher, um den Passweg auf Kaminski zuzustellen. Und das hat Köln dann super ausgenutzt. Also da hat man, würde ich sagen, gesehen, dass Lukas Kmasiok genau darauf auch eingestellt hat, dass Stuttgart, dass da ein Potenzial ist natürlich für Köln, über Meiner da immer in die Tiefe zu kommen, wenn Wagnermann da auch ein bisschen höher steht. Ist natürlich auch eine Chance für Wagnermann andererseits, aber so ist es für Köln aufgegangen in dem Moment auf jeden Fall.
Wir haben jetzt viel Positives angesprochen bei Köln. Ich würde das auch nochmal unterstreichen mit einem Sonderlob für die linke Seite. Also Ache, Kaminski und Meiner haben mir ebenso wie dir sehr gut gefallen. Andererseits hat Köln das Spiel verloren. Mit Pech auch, ja. Aber das erste Gegentor, finde ich, hat Köln auch offensiv für 20 Minuten komplett den Stecker gezogen. Da hat man überhaupt keine Torgefahr ausgestrahlt, ist nicht mehr vertikal gekommen. Und man hat die Bälle einfach sehr, sehr schnell wieder hergegeben.
Mhm. Ja, ich habe das auch so empfunden, dass nach dem Gegentor oder nach dem Ausgleichstreffer dann Stuttgart auch besser im Spiel war. Was daran lag, dass Köln eben nicht mehr diese volle Power hatte in dieser Phase. Also die mussten dann, glaube ich, ein bisschen durchpusten. Und genau, dann ist Stuttgart immer wieder so ein bisschen besser reingekommen, wobei Köln, finde ich, schon noch auf der rechten Seite immer wieder gute Balleroberungen hatte, über Schmid oder Sebulonsen, gegen Führig und Hendricks jeweils. Aber genau, das wurde dann besser. Führig kam auch besser rein, hatte mehr Aktionen, der hatte auch einen Abschluss in der ersten Halbzeit, der recht harmlos ist, aber da spielen sie es eigentlich auch gut aus. Viel lief über Stiller, ich finde weniger über Karasor, das war auch in den jüngsten Spielen jetzt auch oft so, dass Stiller da, finde ich, aktuell in einer besseren Form ist auf jeden Fall als Karasor, der war recht unauffällig. Aber genau, Köln hat da einfach so ein bisschen nachgelassen und Stuttgart ist genau da rein. Und genau, deswegen, also das war aber auf jeden Fall nach dem Elfmeter-Tor von Demirovic, den er übrigens auch gut verwandelt, das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Das ist auch viele nicht treffen.
Du hast beim 2-1 durch Stuttgart schon angesprochen, dass Köln da eben die Räume mehr gelassen hat, weil sie auch K.O. gewirkt haben und sich dann dem VfB Räume geboten haben, die sie lange nicht hatten. Und ich finde, das ist eine gute Überleitung, um auf die Stuttgarter Seite von dem Spiel zu blicken. Stuttgart war die ersten 15 Minuten nicht wirklich drin, hatte massive Probleme mit Martel, Hübers und Schmid. Vielleicht auch da mit der Körperlichkeit. Vielleicht ist das ein Grund. Aber eben auch, dass Köln oft direkt mit zwei Spielern an der Strafraumgrenze bei den Stuttgartern da war. Karajor hast du angesprochen, solide im Aufbau, ja, aber er ist vielleicht jetzt nicht der Spieler, der allzu sehr die Tiefe sucht. War das auch so ein Faktor bei Stuttgart, dass sie lange nicht so stattgefunden haben in der Partie, dass da die Tiefe gefehlt hat und man auch seine Probleme mit der Dreierkette hatte oder Dreier- respektive Fünferkette?
Ja, ich finde schon, also Karasor, ich habe es auch nachgeschaut, er hat am Ende auf jeden Fall keine Chancen herausgespielt. Dafür ist dann eher Stiller zuständig, der ja auch die Vorlage macht zum 2-1, sehr sehenswert. Aber bei Caso, der denkt schon, also der kriegt den Ball und dreht natürlich schon auf, aber der erste Gedanke ist jetzt bei ihm nicht unbedingt direkt so offensiv gerichtet. Zwischendurch hat sich Stiller auch mal ein bisschen aufgeregt, weil die oft im Spiel auch so eine Positionierung auf einer Linie hatten. Das heißt, die hatten irgendwie gar keine verschiedenen Stufen im Spielaufbau. Also dadurch wurde es dann auch nicht so dynamisch. Also ich finde, Ende der zweiten Halbzeit, als Köln so platt war, standen die extrem tief und da ist Stuttgart dann auch nicht so viel eingefallen. Es ist immer schwer, auch um so einen tiefen Block irgendwie sich da durchzuspielen, aber da finde ich auch, und das hat sich so in den letzten Spielen auch ein bisschen durchgezogen, da hat so ein bisschen die Energie gefehlt, oder die offensiven Läufe auch zu ziehen und eben auch mal da was zu versuchen. Das, ich finde, dafür war Stiller die Person, die das gemacht hat, aber auch Tomasch, den ich gut fand, der hatte auch noch diese Chance per Fallrückzieher. Genau, aber insgesamt, finde ich, hat man sich da recht wenig herausgespielt und das war in der Vergangenheit ja durchaus eine Stärke von Stuttgart, dass sie da eigentlich immer zu Chancen kommen.
Ja, du lobst Stiller, aber ich fand auch, dass er ebenso wie Karajor eigentlich über lange Strecken aus dem Spiel genommen wurde von Köln und dass das auch ein Grund war, warum Köln diese optische Überlegenheit ausgestrahlt hatte. Dann kam durch die Energieleistung von Köln auch dazu, dass immer so ein Fuß dazwischen war. In der 34. Minute hatte Stuttgart durch mal so einen steilen Pass und dann eine Minute später nochmal so eine Situation, aber Situationen, die gefährlich aussahen, wurden dann irgendwie nicht so richtig gefährlich bei Stuttgart. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ja, liegt am tiefen Block, aber liegt es vielleicht auch daran, dass diese Demirovic-Rolle nicht gut zu so einem Spiel wie gegen Köln passt, wo man das Spiel auch ein bisschen breit ziehen muss und eventuell auch über Flanken kommen muss.
Ja, absolut. Ich habe, also nachdem Maxi Mittelstädt eingewechselt wurde, gab es dann mal Flanken und dann ist so ein bisschen aufgefallen, ja, das hat vorher eigentlich komplett gefehlt. Also das hatte man gar nicht und dementsprechend war Demirovic auch nicht wirklich, ja, besonders auffällig in diesem Spiel, bis auf, also abgesehen von dem Elfmeter. Ich glaube, Maxi Mittelstädt hat nämlich genau kurz nach seiner Einwechslung, bringt er eine Flanke aus dem Halbfeld, das ist dann abseits, meine ich, aber da ist Demirovic, bringt den aufs Tor auf jeden Fall, ist aber abseits gepfiffen worden, meine ich, in der zweiten Hälfte. Genau, das hat, also er, das war auf jeden Fall kein Spiel für ihn heute, also er war da, hing da oft ein bisschen in der Luft. Ich finde, die Flanken haben es einerseits so ein bisschen auch, dass es dann nicht mehr, oder so in dem Sinne, es war dann nicht mehr so eindimensional, also man hat es ein bisschen aufgelockert, auch mal Flanken zwischendurch einzustreuen. Und was ein Faktor war, finde ich schon, dass vor allem Wagnumann dann auch mal tiefe Wege gemacht hat, ein bisschen hinter die Kette, wo er auch zu seinem Tor kommt, weil damit hatte Köln in der Vergangenheit durchaus Probleme, wenn irgendwie ein Abwehrspieler oder ein Mittelfeldspieler einmal da durchschiebt in den Strafraum, dann haben die immer Probleme damit, das schnell zu verteilen, wer dann sozusagen zuständig ist für den Spieler. Genau, aber für Demirovic war es heute kein dankbares Spiel. Aber im Endeffekt wird er natürlich zufrieden sein, weil er quasi den Ausgleichstreffer erzielt hat und sein Team ja dann noch gewonnen hat. Ich finde auch, das war generell so ein Spiel, ich hatte in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit war das so völlig offen. Also es hätte in jede Richtung kippen können. Stuttgart hatte da seine Chancen. Dann hatte Köln durch El Mala, aber ich glaube 3 Abschlüsse in kürzester Zeit und war da auch drauf und dran. Also es war ein sehr offenes Spiel und wie du schon im Teaser gesagt hast, sehr unruhig auch. Also am Ende, wie ich schon gesagt habe, kann Köln durchaus unzufrieden sein. Aber es war jetzt auch nicht völlig unverdient für Stuttgart.
Ja, ist dann vielleicht auch die individuelle Klasse, da der Pass von Stiller, der das Spiel entscheidet, dieser Steckpass. Ein Punkt bei Stuttgart würde ich gerne noch ansprechen und das ist diese Kritik an der Laufleistung, die jetzt schon die vergangenen Spieltage aufkam. Also Stuttgart ist da letzter nach 5 Spielen, da würde ich jetzt nicht allzu viel Wert drauf legen. Wäre es nicht auch so, dass Stuttgart nach intensiven Läufen auch der auf dem letzten Platz steht. Ist das für dich eine Sache, die einen Einfluss hat auf das Stuttgarter Spiel oder kann man darüber hinwegschauen?
Nee, hat auf jeden Fall Einfluss und die, so wie ich es gelesen habe, wurde das ja auch relativ offen im Team und sogar auch nach außen hin angesprochen, dass sich das ändern muss. Ich glaube, Sebastian Hoeneß fordert das auch unbedingt ein, weil das auch essentiell ist für das Stuttgarter Spiel, weil die das sehr variabel ja eigentlich auch spielen wollen mit vielen Positionswechseln oder auch mal eingerückten Außenverteidigern. Also das Spiel ist schon davon abhängig, dass sie da eine bessere Laufleistung auf den Platz bekommen. Und das war eben auch vielleicht so der Faktor bei der Phase kurz vor der Halbzeit, als eben Köln so tief steht und Stuttgart da nichts kreieren konnte. Wie gesagt, das ist schwierig, aber wir haben da halt auch die Wege gefehlt. Und das liegt zum Beispiel dann auch an sowas, zum Beispiel intensive Wege. Also Führich hat normalerweise auch, ich habe ihn eben noch gelobt, aber normalerweise hat er eigentlich auch mehr Wege in die Tiefe. Also das, finde ich, hat auch ein bisschen gefehlt. Und es ist auf jeden Fall, ja, wie ich es schon gesagt habe, extrem wichtig für Stuttgart. Und da, ich glaube, das haben sie jetzt auch auf dem Schirm, so wie sich das liest zumindest, wenn man das auch öffentlich macht. Und das muss sich auch wieder verbessern. Ich habe zwischendurch noch, aber so schnell konnte man es dann nicht mehr nachschauen, weil das Spiel ja gerade erst war sozusagen. Aber mich würde die Laufleistung in diesem Spiel ja eigentlich auch interessieren.
Ja, ich habe sie jetzt auch nicht direkt auf dem Zettel, aber Stuttgart steht jetzt ziemlich gut in der Tabelle da, Platz 5 mit 9 Punkten. Es ist dann ja jetzt am 5. Spieltag lassen sich so erste Tendenzen ablesen, 3 Siege, 2 Niederlagen bei Stuttgart. Dass sie eben nicht ganz so viel laufen, könnte auch damit zusammenhängen, dass man unter der Woche noch in der Europa League nach Basel muss, bevor es am Wochenende in der Bundesliga weitergeht gegen Heidenheim und eine Woche später auswärts in Wolfsburg. Für Köln geht es auswärts nach Hoffenheim, dann spielt man zu Hause gegen den FC Augsburg und auswärts gegen Borussia Dortmund. Als nächstes haben wir das letzte Spiel an diesem Sonntag, das dazu führt, dass wir auch recht spät aufgenommen haben. Union Berlin hat den Hamburger SV empfangen. HSV hat am vergangenen Spieltag gegen Heidenheim die ersten 3 Punkte und auch die ersten 2 Tore eingesammelt, während auch Union fulminant in Frankfurt mit 4:1 gewonnen hat. Die Anfangsphase ist gekennzeichnet durch viel Ballbesitz für den HSV. Das ist jetzt nichts Überraschendes, wer bei Union Berlin spielt. Allerdings wissen die Hamburger nicht so richtig viel damit anzufangen. Dann kommt ein relativ unnötiges Foul von Philipp im Strafraum, das korrekterweise zum Elfmeter gepfiffen wird. Der Gefaulte ist Leitsch, schießen tut Ilic und er verschießt bzw. Heuer Fernandes pariert diesen Elfmeter. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Aufwecksituation für den HSV. Die sind gut drin in der Partie, gut drin in den Zweikämpfen in dieser ersten halben Stunde, fast 70% Ballbesitz. In der 18. Minute pirscht man sich dann auch mal aussichtsreich an den gegnerischen 16er heran. Es ist Königsdörfer, der aus zentraler Position den Pass nach rechts zu Philipp wählt. Der Franzose tut sich aber schwer mit dem kurzen Schussfenster aus freier Bahn und schlägt dann irgendwie noch einen Haken und versucht es am Ende zu zentral gegen Renault. In der 31. Situation ist es wieder eine schöne Situation von Philipp, der mit viel Tempo kommt, aber Dompe legt sich im Strafraum den Ball zu weit vor. Wieder eine Situation, die der HSV nicht sauber zu Ende spielt, denn sie investieren viel, können aber bis dato nichts Zählbares mitnehmen. In der 41. Minute hat Union die erste Chance seit dem Elfmeter. Daran sieht man, Union hat wirklich wenig stattgefunden in der ersten Hälfte. Die zweite geht so weiter, wie sie aufgehört hat. In der 63. hat Vieira eine Chance. In der 73. fehlt bei Königsdörfer nicht viel. Und in der 77. hat Union tatsächlich die beste Gelegenheit seit in dieser zweiten Hälfte. Sie treffen aber nach einer Ecke nur den Pfosten. Und im Anschluss merkt man, dass bei beiden Teams so ein bisschen die Kräfte schwinden. Der HSV hat noch eine Möglichkeit in der 85. Und in der Nachspielzeit gibt es dann noch die rote Karte für Vieira. Wir haben auch in den vergangenen Partien über unruhige Spiele gesprochen. Marc, könnte man sagen, dass das Spiel, das diesen 5. Spieltag beschlossen hat, den unruhigen Partien so ein bisschen die Krone aufsetzt?
Ja, also ich sag mal so, es hätte jetzt für mich dieses Spiel nicht unbedingt gebraucht.
Wow.
Und das meine ich bei allem Respekt. Also das, ich weiß nicht, ich bin kein Fan von Union Berlin, also von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Es geht viel über Intensität, viel über zweite Bälle. Und der HSV hat wirklich über weite Strecken versucht, dagegen spielerisch zu lösen, ist aber einfach häufig limitiert gewesen. Und ja, dann, also es war schon teilweise sehr, sehr harte Kost, finde ich. Super viele Zweikämpfe im Mittelfeld, super viele Momente, wo man so das Gefühl hat, okay, hier könnte vielleicht was gehen, wenn wir jetzt mal die richtige Entscheidung treffen. Und dann habe ich mich selber so dabei ertappt, wie ich die ganze Zeit so gehofft habe, dass jetzt irgendwas Cooles passiert. Und dann wurde aber immer die andere Entscheidung getroffen. Also es, ich weiß gar nicht, ich glaube, am Ende sind es 35 Fouls in dem Spiel mit Unterbrechung wegen Pyrotechnik, mit Verletzungsunterbrechung. Und allem drum und dran, es kam gar kein Spielfluss mehr auf. Also dann hier ein Wechsel, da ein Wechsel, dann war das Spiel noch 3 Minuten unterbrochen. Am Ende, glaube ich, geht's über 100 Minuten das Spiel. Und ja, also weiß ich nicht, war jetzt nicht so ein Spiel, dass ich sage, ich brauche da unbedingt noch 14 Minuten Nachschlag. Ja.
Hartes, aber gerechtes Urteil. Keine Tore am Ende. Das liegt auch daran, dass der HSV zwar viel Ballbesitz hat, aber eben nur da, wo es ungefährlich ist. Das ist jetzt nichts Neues gegen Union Berlin. Trotzdem würde ich jetzt erstmal auf die eher positiven Sachen beim HSV blicken. Es wurde viel gesagt, dass sie Zeit brauchen, es sind viele neue Spieler im Team. Sie haben eben auf diese Dreierkette von der Viererkette aus der zweiten Bundesliga-Zeit umgestellt. Und ich finde, jetzt am 5. Spieltag merkt man, dass das eine durchaus sinnvolle Umstellung ist und auch gut funktioniert. Oder ist dir mein Urteil dazu positiv?
Jein. Also ich glaube, es gab schon durchaus gute Ansätze. Man merkt auch, dass ja der HSV immer mehr in dieser Liga ankommt. Hab sie am ersten Spieltag in Gladbach live sehen können. Da muss ich sagen, fand ich sie sehr, ja, fast schon ängstlich, sehr zurückhaltend, haben sich sehr versteckt teilweise. Und mussten ja dann auch bittere Ergebnisse hinnehmen im Derby. Und ich glaube, dass es jetzt einfach gut tut, so nach und nach zu merken, dass du mithalten kannst in dieser Liga. Und ich glaube, da tut es dann auch gut, wenn du gegen Union Berlin spielst, die in ihrem 5-3-2 dir eigentlich den Ball lassen, wie du willst. Und das hat Hamburg schon gut gemacht in vielen Momenten. Es hapert aber eben dann daran, wie willst du in den Druck spielen. Also das sieht alles super aus, wenn du um den Block herum spielst und im Aufbau immer wieder einen freien Fuß generierst, weil du über einen Sechser rauskommst aus dem Druck. Die Frage ist, wie willst du dann deine Spielfortsetzung gestalten? Und es war dann halt häufig mal diagonal flach ins Zentrum. Königsdörfer hat es aber dann echt schwer gehabt, da einen Ball festzumachen. Teilweise unglückliche Entscheidungen. Und dann führte halt der einzige Weg über den Flügel. Wo man dann auch sagen muss, ja, da wurden dann zu wenig 1-gegen-1-Duelle gewonnen. Und wenn du so viel Ballbesitz hast, aber eigentlich am gefährlichsten bist in den Momenten, wo du mal umschalten kannst nach Ballgewinnen, dann spricht das eigentlich nicht für deinen Ballbesitz. Und du hast ja die Szene aus der ersten Hälfte schon angesprochen, wo es ja auch so ist, dass man eine gute Umschaltsituation hat. Ich glaube, man läuft 4 oder 5 auf 3 am Ende. Und es scheitert dann daran, dass Philipp einfach so einen brutal schlechten ersten Kontakt hat, dass gar nichts passiert. Und das sind so Momente, da muss der HSV stärker werden, weil das Potenzial ist da. Ich fand auch den rechten Schienenspieler, ich möchte mir jetzt nicht zumuten, diesen Namen auszusprechen, weil ich ihn garantiert falsch aussprechen werde. Goro Leichwili, falls er so heißt. Ich fand, der hat überragend gutes Spiel gemacht. Ist mir sehr, sehr gut aufgefallen. Und natürlich auch überragend Vuskovic hinten, der super viel in der Luft wegverteidigt hat. Und dann hast du mit Dompe einen perfekten 1-gegen-1-Spieler. Du hast mit Königsdörfer, mit Glatze, mit Paulsen, wenn er irgendwann wieder fit ist, auch Spieler, die Tore machen werden in dieser Liga. Das heißt, du hast schon ein gewisses Grundgerüst. Und wenn sie das weiter verfeinern mit inhaltlichen Elementen, vor allen Dingen auch dann in der Frage, wie kommst du zwischen die Linien, wie findest du dort einen freien Fuß, dann glaube ich, hat das absolutes Potenzial.
Genau, also Vuskovic hätte ich jetzt auch positiv herausgehoben. 13 von 15 Luftzweikämpfen gewonnen, ist auch noch ein junger Spieler, der da in der Innenverteidigung spielt. Wen ich da noch ergänzen würde in der Liste ist Nikolai Remberg. 2 wirklich gute lange Bälle dabei und auch ansonsten ein stabiles Spiel. Also allgemein das Zentrum vom HSV. Und dann würde ich den Hamburgern auch noch zugute halten, dass sie jetzt nicht das erste Team sind, was mit ihrem Ballbesitz bei Union Berlin nicht allzu viel anfangen kann. Kurz noch zu dem Thema beim HSV, warum sie dann keine Tore am Ende schießen. Es liegt klar am Abschluss. Du hast gerade Philipp angesprochen, aber auch, dass so ein paar Anspielstationen fehlen, weil dann doch beim HSV viele sehr schnell tief laufen, aber dadurch einfach Anspielstationen im Halbfeld fehlen.
Ja, es ist ja auch die Frage, wie viele Spieler integriere ich in meinen Aufbau in erster und zweiter Linie? Und der HSV hat dann immer mal wieder Muheim, der abkippt, dann ist es Rembeck, der mal wieder abkippt. Also es sind einfach viele Spieler, die sich auch wohl darin fühlen, den Ball in den Fuß zu bekommen im Aufbau. Hast aber eben in letzter Linie dann mit Dompe, mit Königsdörfer, mit Philipp 3 Spieler, die sich eher darin wohlfühlen, die Tiefe auch zu bearbeiten. Und dann hast du 2 Komponenten, die nicht so ganz zusammenpassen, weil du nicht als Kollektiv dich nach vorne arbeitest, sondern dann halt eher über Umschaltmomente kommst. Und diese Mischung daraus passt nicht 100% meiner Meinung nach. Wenngleich, absolut valider Punkt, wie du schon gesagt hast, man muss halt auch bei Union Berlin erstmal so durchkommen. Und da muss ich sagen, was mir halt gut gefallen hat, der HSV hat es trotzdem über weite Strecken geschafft, auch den Moment des Ballverlustes gut vorzubereiten. Auch wenn es dann mal mit einem intelligenten Foul war, mit einer klugen Aktion. Ich glaube, am Ende haben sie Glück, dass Miro Muheim nicht mit Gelb-Rot vom Platz geht. Da war auf jeden Fall Potenzial da bei seinem Foul, dass er schon gelb vorbelastet war. Am Ende geht dann Vieira mit Glattrot runter. In einer sehr, sehr unglücklichen Situation. Aber alles in allem glaube ich, dass der HSV definitiv spürbar Schritte geht, Woche für Woche. Und es ist ja auch keine Schande, 0-0 bei Union Berlin zu spielen. Also bei allem Respekt, die haben in der Vorwoche einen deutlichen Sieg gelandet. Und das ist, glaube ich, aus Hamburger Sicht in Ordnung, wenn man auswärts einen Punkt mitnimmt und dann versucht, zu Hause eben dreifach zu punkten.
Das würde ich direkt nutzen für die Überleitung zu Union Berlin, weil ich auch die These aufstellen würde, dass es ein gutes Spiel vom HSV war und nicht unbedingt ein schlechtes Spiel von Union, denn HSV ist ganz schön engagiert auch im Gegenpressing drin und lässt so Union nicht ins Spiel kommen. Und mit dieser Spielweise von den Hamburgern hatten die Berliner schon Probleme, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also Union ist ja so ein bisschen das Beispiel dafür, du kannst anlaufen, wie du willst. Du kannst über so viel strukturelle Themen sprechen, wie du willst, wenn du eine gewisse Intensität im Spiel hast und gefühlt 8 Spieler in der Startelf hast, die sich in jeden Zweikampf reinschmeißen, dann wird schon irgendwas dabei rumkommen. Und wenn du dann Glück hast, dass du in der ein oder anderen Umschaltsituation vielleicht sogar mal zum Zug kommst oder halt mit Standards versuchst, ins Spiel zu kommen, dann kann das halt von Erfolg gekrönt sein. Ich glaube, gerade so das Thema Standards war extrem präsent in diesem Spiel. Und man muss halt bei Union Berlin sagen, wenn sie Standards dorthin gespielt haben, wo nicht Vuskovic stand, dann hat es Potenzial. Und da gab es ja durchaus 2-3 gute Gelegenheiten. Also Ansa einmal mit dem Kopf, dann ist, glaube ich, Ilic, der einmal noch die Chance hat. Also es ist ja nicht so, dass Union nicht stattfindet und sie haben den Elfmeter dazu. Also die Möglichkeiten sind da, aber mir fehlt halt bei Union dann einfach so dieser klare Spielvortrag, dass man halt sieht, okay, sie wollen XY muss da machen, um eben zum Erfolg zu kommen. Es ist halt vieles eher Zufall. Und ja, es gibt ja jetzt schon einige wilde Spiele, die sie nach 5 Spieltagen dabei hatten. Da würde ich das dann heute nicht so zuzählen, auf jeden Fall.
Also die Chancen, die du ansprichst, eher in der zweiten Hälfte, also in Halbzeit 1 war da bis auf den Elfmeter und dieser Schuss von Ansa jetzt nicht so viel los. Das zu den Problemen vor dem Tor von Union. Wenn wir aber sagen, dass der HSV fahrlässig Chancen vergeben hat, würde ich das auch damit begründen, dass Union Berlin den Strafraum jetzt nicht immer optimal besetzt hat.
Ja gut, ich glaube, man muss auch sagen, sie haben ja jetzt nicht so viel zugelassen wie Wolfsburg und Leipzig. Aber ja, es ist schon so, dass Hamburg gerade in Umschaltmomenten, weil dann auch Berlin den ein oder anderen sehr, sehr gefährlichen Ballverlust dabei hatte oder eben im zweiten Ball dann mal falsch spekuliert hat, dass sie da schon 2-3 Situationen hatten, die sehr gefährlich hätten werden können, wo man auch in der Restverteidigung definitiv ein Thema hat. Gerade wenn ich weiß, dass der Gegner gerne umschaltet, dass der Gegner vorne mit 3 schnellen Spielern agiert, dann muss ich darauf ein bisschen besser vorbereitet sein. Und ja, da hat mir Union nicht so gut gefallen. Das muss man dann besser lösen. Da muss man dann vielleicht auch ein bisschen risikoavers in der einen oder anderen Situation sein. Ja, aber gut. Am Ende geht das Spiel 0-0 aus. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Also dieses Spiel sollte schon unentschieden ausgehen, meiner Meinung nach. Es hätte auch ein 1-1 werden können. Ich glaube, aus Unions Sicht, natürlich ärgert man sich, weil man den Elfmeter mit der größtmöglichen Chance so gefühlt vergeben hat. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass beide Teams schon auch ein paar Gelegenheiten hatten, das Spiel zu ziehen. Aber am Ende, wenn man beides gegeneinander hält, glaube ich, ist ein Unentschieden schon in Ordnung.
So wie du in dieses Segment eingestiegen bist, finde ich, habe ich jetzt genug aus dir rausgezogen, Marc, zu diesem 0-0 zwischen Union und HSV. Die nächsten Spiele, Union Berlin muss bei Bayer Leverkusen ran. Darauf folgt am 7. Spieltag ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und am 8. Spieltag ist man bei Werder Bremen zu Gast. Für den Hamburger SV geht es am kommenden Sonntag gegen Mainz 05 zu Hause. Die Woche drauf reist man zu RB Leipzig und am 8. Spieltag kommt der VfL Wolfsburg ins Volksparkstadion. In Hamburg gibt es noch ein zweites Stadion und da sind wir jetzt auch schon bei der einzigen und gleich schlimmsten Überleitung dieser Sendung. Das ist auch der Grund, warum ich keine Überleitung mache, sondern einfach abrupt darüber gehe, weil sonst sowas dabei rumkommt wie diese Überleitung zu St. Pauli Leverkusen. Rein mit dem Spielfilm. Bei St. Pauli war vor diesem 5. Spieltag alles ziemlich gut im Lot. 7 Punkte, man ist ein eingespieltes Team. Das konnte Leverkusen jetzt nicht wirklich von sich sagen. Mit dem Trainerwechsel zu Kasper Hjulmand muss man sich noch finden und Leverkusen startet auch in diese Partie etwas holprig, denn St. Pauli hat die erste Chance der Partie. Sie laufen sehr hoch an gegen Leverkusen. Dann kommt aber in der 25. Minute das Tor von Tapsoba etwas überraschend. Es ist ein Freistoß. Hauke Wahl spielt beim Verteidigen Patrick Schick in die Füße, sieht blöd aus, aber kann der Verteidiger von St. Pauli auch nicht so viel machen. Patrick Schick spielt dann noch zum Torschützen Tabsoba. Aber Hamburg bleibt zielstrebig, lässt sich damit nicht aus der Bahn werfen. Dann hat St. Pauli wieder eine Ecke, die flutscht Flecken so ein bisschen durch die Hände. Und Wahl macht es dann rücklings über die eigene Schulter zum 1:1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte muss Robert Andrich dann angeschlagen raus. St. Pauli startet eigentlich mit viel Elan und auch viel Platz. Darauf reagiert Leverkusen mit einem Doppelwechsel. Poku und Vazquez kommen für Benzegir und Tapé. Und Hülmland soll ein glückliches Händchen damit beweisen, denn es fällt kurz darauf das 2:1, ein schönes Tor durch Poku, der im Übrigen in Hamburg geboren ist. Schön rausgespielt von Garcia und Grimaldo. St. Pauli bleibt weiter am Drücker, hat auch noch Chancen, aber nach circa 80 Minuten kann man sagen, dass den Hamburgern doch die Kraft ausgeht und Leverkusen das pragmatisch über die Zeit bringen kann. Ich würde erstmal bei St. Pauli bleiben, Charlotte, und aufmachen mit dem Thema Chancenverwertung, was man schon in Stuttgart hatte.
Ja, gutes Thema oder passendes Thema. Ja, ich finde, dass St. Pauli, also ich finde, du sagst zwar, Leverkusen hat das am Ende auch natürlich irgendwie runtergespielt, das stimmt auch. Ich finde aber, selbst in der Schlussphase hatte St. Pauli noch Chancen durch den Freistoß von Eric Smith oder auch, ich glaube, am Ende ist es noch so eine Flanke, die Afolayan nicht erwischt, weil Lukas Vazquez ihn ordentlich hält. Aber insgesamt war es auf jeden Fall so, dass St. Pauli vor allem in der ersten Halbzeit Chancen hatte, die ungenutzt geblieben sind, und deswegen ist Alexander Blessin auch sehr unzufrieden gewesen nach dem Spiel, weil man eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Das ging schon los in der Anfangsphase, wo man Leverkusen immer mal wieder gepresst hat und da auf jeden Fall mit Erfolg hatte. Leverkusen ist noch nicht eingespielt, das hat man auch da gesehen. Das heißt, sie konnten sich da auch öfter nicht draus lösen, sodass St. Pauli da eigentlich gute Ballgewinne hatten. Das ist auch dann, glaube ich, ganz am Anfang, 11. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, eine Chance von Hutonji, die entsteht aus dem Einwurf, aber da hatte St. Pauli im Vorfeld auch gut gepresst, und dann spielen sie super gut mit Tiefklatschbällen über Sens, ist das noch, Saliakas, genau, und Sinani, der dann Hutonji schickt, und dann geht der ganz knapp nur über die Latte. Also da waren durchaus Chancen da. Hauke Wahl hat auch noch eine nach einer Ecke, aber da rettet Tabsoba auf der Linie oder vor der Linie. Also auch da hat St. Pauli ja immer mal wieder Ideen. Das war auf jeden Fall eine Variante, das so kurz auf die Ecke zu ziehen oder auf die kurze Ecke zu ziehen. Später versuchen sie es auch mal mit Ecken an das 16er Eck Richtung zweiten Pfosten, und da hatten Oppi und Saliakas auf jeden Fall auch gute Chancen. Also St. Pauli kann da durchaus mehr draus machen. Und was aber natürlich der Knackpunkt ist bei diesem Spiel, sind dann die beiden Gegentore, die man so natürlich nie kassieren darf. Also das ist viel zu einfach. Das weiß Hauke Wahl beim ersten Treffer sehr gut selbst. Ist unglücklich gelaufen. Er macht es ja dann wieder gut mit seinem Treffer zum 1:1. Aber vor allem das zweite Tor von Leverkusen, von Poku, das ist viel zu einfach. Also da spielt Leverkusen das dann auch gut. Mit Grimaldo und Schick spielen dann Doppelpass und dann auf Poku raus. Aber Saliakas verliert ihn halt völlig aus den Augen und schiebt dann nicht durch. Und wenn du so die Tore kassierst, dann verliert man auch mal so ein Spiel gegen Leverkusen, in dem man eigentlich besser war und in dem Leverkusen auf jeden Fall schlagbar gewesen wäre, weil die natürlich noch überhaupt nicht drin sind, logischerweise, mit so vielen Neuzugängen, neuem Trainer und so weiter. Also Chancenverwertung ist auf jeden Fall ein Thema bei St. Pauli, obwohl durchaus gute Offensivaktionen dabei waren, aber halt, wenn es am Ende am Abschluss hapert, reicht es dann manchmal nicht.
Es spricht ja aber grundsätzlich sehr für St. Pauli, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, da war mehr drin für St. Pauli gegen Leverkusen. Denn auch wenn die sich noch finden müssen, hast du eben gesehen, gerade bei den Chancen in der 11. und 13. Minute erst von Hutonji und dann von Sinai, die du gerade beschrieben hast, die entstehen beide durch hohe Ballgewinne. Und da merkt man einfach, dass St. Pauli in dieser Saison gerade offensiv ordentlich dazu zugelegt hat. Und da diese Schwäche aus der vergangenen Saison, so scheint es ganz gut, eigentlich beseitigen konnte. Jetzt ist das Thema mit den Gegentoren, fallen die zu leicht? Natürlich valide. Und vielleicht
sind natürlich das auch, sind vielleicht auch, aber ne, die wenigen Chancen, die Leverkusen auch hatte. Also das läuft dann natürlich auch, also ist natürlich ärgerlich, aber ja.
Am Ende sieht es auf jeden Fall nach einem schmeichelhaften Sieg aus. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und ja, die Gegentreffer hat man schon im Spiel gemerkt, dass die Blessin sehr geärgert haben. Dann zum Thema, was besser ist bei St. Pauli, eben auch dieses Umschalten klappt ganz gut. Was für Themen würdest du bei St. Pauli noch ansprechen wollen, Charlotte?
Ich finde, sie haben es auch gut im Aufbau angepasst. Also Fujita hat mir da gut gefallen. Also oft spielen sie es ja auch so, dass aus dieser Dreierkette Eric Smith auch mal sich ein bisschen eher auf die Sechs begibt im Aufbau und er dann quasi die erste Anspielstation für Hauke Wahl und Ritzka ist. Das hat aber erstmal Fujita übernommen. Und später haben sie das dann aber so ein bisschen variiert. Dann hat Eric Smith schon ein bisschen höher geschoben, Fujita noch eins vor. Und ich finde, dann hatten sie auch wieder, das war in der zweiten Halbzeit, auch wieder mehr Druck nach vorne. Und wie du schon gesagt hast, die haben eine gute Basis. Also gegen den Ball sind die ja unfassbar kompakt. Auch bei Ballverlusten sind die ganz schnell hinterm Ball. Und was in dieser Saison eben dazugekommen ist, ist diese offensive Qualität, was auch an dem Sinani liegt, der gar nicht so sein bestes Spiel dieser Saison gemacht hat, aber immer noch gute Aktionen hatte, wie mit dem Schlenzer, der dann deutlich drüber geht, aber der kommt immer wieder zu Abschlusssituationen, kreiert auch Sachen. Und Tutonji und Lage haben auch ein souveränes oder solides Spiel gemacht, würde ich sagen. Lage hat sehr viel gearbeitet. Das heißt, man ist da schon flexibler geworden, auch genau, was auch mal eben diese Tiefklatschbälle angeht oder du spielst es mal über außen, schnelle Verlagerungen und eben nach Ballgewinn spielen die das wirklich sehr stringent und progressiv nach vorne. Und es spricht halt auch für St. Pauli, nur den Punkt noch, weil du es eben auch erwähnt hast, ich finde, mit welchem Selbstverständnis die auch Leverkusen angepresst haben oder mit welchem Mut, es spricht schon für ein gewisses Selbstvertrauen, dass sie sich jetzt auch in dieser Saison schon erarbeitet haben, obwohl die genau die Ergebnisse jetzt auch nicht alle gut waren, zumindest das letzte nicht in Stuttgart. Und das, da war vor allem die erste Halbzeit sehr schlecht und das war auf jeden Fall eine Reaktion darauf. Also das war schon klar, dass die da jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigen wollen und das ist ihnen schon gelungen. Aber am Ende haben sie natürlich verloren. Also jetzt spricht man sehr positiv über St. Pauli. Wobei, ja.
Ja, es liegt eben auch, finde ich, daran, dass die Leistung eigentlich sehr diszipliniert war. Das ist dann am Ende nichts Zählbares, wenn es eben in den zwei Situationen nicht ist. Ich glaube übrigens, es ist Fujita, aber ich lasse mich da gerne verbessern. was ich total lustig finde, wo du Fujita ansprichst oder total schön in diesem Spiel wieder zu beobachten, ist bei St. Pauli dieses Mittelfeld, Saliake, Sands, Fujita, Oppi. Die sind ein ganz schöner Block und die bewegen sich fast so wie auf so einem Kickertisch, weil man die einfach nicht auseinanderziehen kann. Also gab es in diesem Spiel ein paar ganz, ganz lustige Szenen zu beobachten. Also sehr diszipliniert und ich meine das überhaupt nicht despektierlich mit dem Kickertisch, sondern es spricht eben für diese Disziplin und auch die Abstimmung, die da im Team herrscht. Ich würde jetzt mal zu Bayer Leverkusen übergehen. Es klang schon raus, dass wir den Sieg beide recht schmeichelhaft fanden. Ein Grund für mich ist, dass Bayer Leverkusen für kaum Gefahr aus dem Spiel heraus sorgt.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde, was sie in der Vergangenheit oft gut gemacht haben und was sie so gar nicht mehr drin haben, sind, also ich bin ja eigentlich gerne in den Druck oder haben immer gerne in den Druck gespielt und dann das aber schnell auch gelöst über die Zentrale und dann verlagert. Und das ist mir in dem Spiel auch krass aufgefallen. Es ging weder über Andrich noch über Garcia. Also sie haben es, weil wir über St. Pauli so positiv gesprochen haben, liegt natürlich daran, dass sie viele Ballgewinne hatten. Und das natürlich heißt, Leverkusen ist es überhaupt nicht gelungen, dieses Pressing zu überspielen. Das ist irgendwo auch mit der fehlenden Eingespieltheit zu erklären. Andererseits hast du da ja schon Qualität, auch mit Tabsoba, Abade, die das ja irgendwo auch können. Da fehlt vielleicht dann so ein bisschen die Qualität, die man früher hatte, natürlich in der Zentrale. Aber eigentlich erwarte ich von einem Garcia und einem Andrich, dass die das auch besser lösen können. Und was Kaspar Hülmand gerne eigentlich sehen möchte, hat er zumindest später gesagt, ist, dass man mehr den Raum zwischen den Ketten findet, also insbesondere den auf der Zehnerposition. Das ist ihnen vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Also es ist erst später dann besser geworden, als Grimaldo seine Rolle ein bisschen freier interpretiert hat und nicht mehr nur links zu finden war, sondern sich auch mal wirklich Richtung Zehnerposition mal begeben hat und da echt ein paar tiefe Bälle dann auch bekommen hat, aufgedreht hat und ja auch das eine Tor vorbereitet. Das wurde dann besser und genau, aber in der Anfangsphase, da ist kein wirklich guter Ballbesitz aktuell vorhanden. Sie gehen da trotzdem jetzt mit 3 Punkten raus. Deswegen kann ich auch den Trainer verstehen, der dann sagt, das war jetzt nicht schön und das ist sicher nicht das, was wir spielen wollen. Aber wenn wir auf dem Weg dahin, unsere Spielidee zu entwickeln und zu etablieren, gewinnen, dann ist alles gut. So.
Ja, das, was du ansprichst, man ist auf dem Weg dahin, eine Spielidee zu entwickeln, das ist für mich auch der Grund, warum es bei Leverkusen da eben im Spielaufbau hapert, was man ja so jetzt nicht unbedingt gewohnt ist. Du hast ja angesprochen, diese Ballverluste in der ersten Halbzeit, die zu Chancen für St. Pauli führen. Und dann ist es eben auch, dass Leverkusen in manchen Situationen wirklich ungefährlich auftritt. Also Patrick Schick war auf dem Feld, musste ich zwischendurch ein bisschen dran erinnert werden, weil ihn einfach niemand in Szene gesetzt hat. Und St. Pauli war für mich offensiv das ideenreichere Team, was eigentlich ein bisschen absurd klingt. So.
Mhm, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass Patrick Schick nicht zu sehen war, lag für mich auch an Eric Smith, der den wirklich extrem eng verteidigt hat und ich glaube, den wirklich teilweise zum Verzweifeln gebracht hat. Und weil St. Pauli natürlich, die haben die Halbräume, hat Leverkusen nicht gefunden, liegt es auch daran, dass St. Pauli das natürlich auch sehr kompakt verteidigt, von Blessin sowieso gut eingestellt ist auf den Gegner und da dann auch nicht viel Räume gibt. Es gab sie aber und die hat Leverkusen dann nicht gefunden. Und vor allem, wenn sie hoch angepresst wurden und in den wenigen Fällen, in denen sie das mal überspielt haben, haben sie die Konter, die sie hatten, dann auch nicht gut ausgespielt. Also ob das jetzt Benzegir war oder Tillmann, hatte immer mal wieder so Ungenauigkeiten drin, wodurch dann kaum was entstanden ist. Also wenn man bedenkt, dass da eigentlich ein Champions-League-Team spielt aktuell und St. Pauli zumindest in der ersten Halbzeit klar die Oberhand hat, dann, also habe ich so zwischendurch gedacht, da haben sich die im Gegensatz zur letzten Saison hat es sich schon sehr verändert.
Apropos Champions League, den Ball nehme ich mir jetzt. Da spielt man unter der Woche zu Hause gegen PSV, dann in der Bundesliga gegen Union Berlin und danach gegen Mainz 05 auswärts. Für St. Pauli geht es zu Werder Bremen, bevor man im TSG Hoffenheim empfängt und gegen Borussia Mönchengladbach spielt. Damit haben wir dann auch die 9. Partie vom 5. Spieltag beschlossen und gehen auf die Spieltags-Awards zu. Da würde ich anfangen mit dem MVP. Charlotte, du hast den ersten Pick. Wen nimmst du?
Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan, da einen rauszupicken, deswegen ist es jetzt am Ende recht offensichtlich oder nicht besonders spannend. Ich habe Harry Kane genommen. Der war das sicherlich in dieser Saison schon mal, aber ich finde, wer nach 5 Spielen 10 Tore und 4 Assists hat, der hat es durchaus verdient, hier nochmal erwähnt zu werden. Genau, hat auch für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. Man hat gesehen, dass er in Abschlusssituationen gebracht werden muss. Und eben, wie Marc das ja auch richtigerweise erwähnt hat, ist auch jemand, der einfach gegen den Ball arbeitet und da alles gibt. Also nehme ich ihn.
Dann, Marc, darfst du direkt, falls Charlotte dir jetzt deinen Pick abgenommen hat, nee, so wie du über Kane gesprochen hast.
bei mir ist es Karim Adeyemi, hab's ja eben schon erwähnt, der ja einfach maßgeblich für den Dortmunder Sieg war.
Ja, damit hast du mir jetzt mein MVP abgenommen. Ich habe mich auch für Karim Adeyemi entschieden und wird einfach dabei bleiben, weil wer sagt denn, dass wir alle drei jemanden Unterschiedliches haben müssen, und würde auf den Unsung Hero überleiten. Marc, fang du gerne an.
Ja, da habe ich mich schwer getan, weil eigentlich wollte ich den Torhüter von Werder Bremen nehmen.
Karl-Heinz.
Der mir irgendwie ein bisschen leid tat, aber irgendwie halt auch echt verhindert hat, dass Bremen mehr Gegentore bekommt. Am Ende entscheide ich mich gegen ihn und nehme David Raum, der tatsächlich, finde ich, ein ganz gutes Spiel gemacht hat und das seit Wochen irgendwie unscheinbar als neuer Leipziger Kapitän, aber hat mir gut gefallen.
Sehr guter Pick, auch unfassbar gefährliche Freistöße wieder diese Saison, auch jetzt gegen St. Pauli nicht reingegangen, aber war gut. Charlotte, wen hast du als Unsung Hero?
Ich habe Patrick Mainka genommen von Heidenheim. Ich habe eben Siersleben sehr gelobt und Mainka kurz erwähnt auf jeden Fall, aber der war mindestens genauso gut. Hat 7 Torverhinderungen, 4 Kopfballtorverhinderungen, einige Bälle abgefangen, super Passquote, super viele Zweikämpfe gewonnen und hat dazu noch vorne Chancen kreiert. Also ich glaube, was anderes kann man sich von einem Innenverteidiger nicht wünschen.
Auch sehr guter Pick. Ich bleibe bei Heidenheim und nenne Sirlot Conte, weil er sich eben nach so vielen vergebenen Chancen dann doch maßgeblich an dem Sieg von Heidenheim beteiligt war. Moment des Spieltags. Haben wir jetzt da nochmal Heidenheim, Charlotte oder was anderes?
Da muss ich nochmal kurz runterfinden. Da habe ich überlegt, was ich nehme. Ich finde, um eigentlich Karl-Heinz auch nochmal zu erwähnen. Ja, ich glaube, ich nehme ihn jetzt einfach. Ich habe zwischen ihm überlegt, nämlich der mit seiner Flugeinlage einmal, ich glaube, war es Gnabry, den er da oder Olise, glaube ich, vor Olise springt er da einmal raus am Rand links mit dem Kopfball und klärt vor ihm. Und dadurch, dass er halt ein super Spiel gemacht hat und wir ihn eben noch nicht genügend erwähnt haben vielleicht oder in dieser Sendung, entscheide ich mich für ihn, wobei das Zeitspiel bei Leverkusen St. Pauli auch ganz weit oben mit dabei war.
Oh wei. Ja.
Schon bezeichnend.
Marks Moment des Spieltags war definitiv aus dem Spiel Union Berlin HSV. Da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen.
Ja, tatsächlich nicht, nein. Ich habe überlegt, tatsächlich den Moment des 4:6 zu nehmen. Aber das kann ich als Gladbach-Fan nicht übers Herz bringen. Deswegen nehme ich die Einwechslung von Timo Werner, der nach 2 Jahren zurück in die Bundesliga kehrt. Das klingt komisch, diesen Satz sozusagen, aber es ist so.
Ja, eine schöne Pointe aus dem Spiel. Dann nehme ich das an mich, eine Situation auch von dem 4:6 zu wählen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nehme, wie Kovac Karim Adeyemi so eine kleine Anweisung zuflüstert und er kurz danach die Vorlage macht. Aber da wir Adeyemi jetzt doppelt genannt haben beim MVP, würde ich die Situation nehmen. Da habe ich beim 0:6 so ein bisschen Lippen gelesen und meine bei Eugen Polanski ablesen zu können, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das war für mich kein positiver Moment des Spieltags, keine Sorge, Marc, aber ein Moment, wie man ihn selten sieht. Und damit haben wir unsere Spieltag-Awards abgeschlossen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an Charlotte Bruch.
Danke auch für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht.
Und auch natürlich herzlichen Dank an Marc Sanders.
Ja, danke. War cool.
Dann bleibt mir noch zu sagen, bitte unterstützt den Rasenfunk. Wie erfahrt ihr auf rasenfunk.de? Feedback auch gerne dalassen, denn dieser Podcast ist nur durch eure Unterstützung möglich. Das macht diese Sendung möglich. In dieser Folge bedanke ich mich bei Marc aus MM, Medibooks, Behrend, Philipp, Chris, 1893. Und dann bleiben mir noch die Ankündigungen. Der letzte Schwerpunkt, den wir im Feed haben, ist zu Leverkusen. Bei der Bundesliga der Frauen braucht die Spieltagsbesprechung bis zum nächsten Montag wegen einer parallelen Aufnahme bei der Ligatour. Also kommen dann am Montag zwei Veröffentlichungen, wenn ich das so richtig sehe. Ich hoffe, Max reiß mir nicht den Kopf ab, weil ich das hier komplett fehlinterpretiere. Dann bleiben mir noch zwei Podcast-Empfehlungen. Ich empfehle den Podcast SkiQ, mehr als ein Hundertstel. Da ist die erste Folge zur Sicherheitsdebatte bei Ski Alpin rausgekommen. Für alle Ski Alpin-Nerds oder die es noch werden wollen. Und auf meiner Liste steht noch Spielabbruch macht Gewalt den Amateurfußball kaputt. Habe ich selber noch nicht reingehört, aber steht auf meiner Liste. Vielen Dank.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.